Auf ein Bier, liebe Menschen da draußen. Und heute begrüßt euch ein intimer Blick auf die Festplatten. Zum einen von Sebastian Stange. Hallo.
Ahoi, hoi. Ich bin gerade noch hektisch am Löschen.
Ja, und auf meine Festplatte, die ist bereits ausgebaut und liegt vor euch. Ich habe nichts zu verheimlichen. Ihr werdet euch fragen, was soll das denn? Es ist nicht erschließbar, was er denn damit meint, was heute auf euch wartet. Ich kann es euch verraten. Oder wollen wir es schon verraten oder vorher über unsere Getränke sprechen und so ein bisschen Spannungsbogen halten?
Natürlich halten wir hier den Spannungsbogen, top. Ja, tight as fuck. Und ich rede erstmal darüber, dass ich hier ein zuckerfreies Almdudler trinke, ein Glas, ja. Man will ja nicht zu viel von diesem Aspartam zu sich nehmen. Und danach wird das Ganze ja gechased mit der guten Frankenbrunnen-Spritzig-Dosierung.
Ja. Was ist das?
Mineralwasser.
Na gut. Also ich habe heute auch was Experimentierfreudiges, denn ne, ich bin umgeben ja momentan vom Elend dieser Welt, aber auch von einer Schraube, die, wie ich heute festgestellt habe.
Du bist von einer Schraube umgeben.
Ja, pass auf, die, wie ich heute festgestellt habe, nicht so fest in der Wand drin sitzt, wie sie sollte. Und das Problem ist, diese Schraube muss viel leisten. Ich habe hier Gardinenstangen in die Wand gebohrt. Dachte ich zumindest. Die eine Schraube, wie gesagt, war so ein bisschen schüchtern, hat sich nicht so richtig in die Wand hineingetraut und lugt jetzt neckisch aus dieser Wand zu mir heraus. Ich sehe sie hier vom Schreibtisch aus. Das Problem ist, es hängt bereits Stange samt schwerer, lichtabschottender Gardinen an diesem kleinen Schräubchen, das, wie gesagt, sich nichts mehr wünscht, als aus dieser Wand zu fliehen. Und weil mir das allmählich zu viel Stress wird hier in meinem Alltag, habe ich mir gedacht, so, jetzt erstmal ein kleines Päuschen und habe mir ein Alsterwasser zusammengemischt. Und das steht hier vor mir. So.
Sehr gut. Also die Dämonen deiner Vergangenheit, deiner Entscheidungen verfolgen dich jetzt sozusagen. Weil du hast ja auch irgendwie gedacht, ach scheiß drauf, gut genug, ne, als du da oben auf der Leiter standst. Hattest du überhaupt eine Leiter oder hast du zwei Stühle übereinander getan oder sowas?
Übereinander. Also scheiß drauf habe ich mir nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, hoffentlich hält das. Also ich muss mindestens ein Jahr hier wohnen, danach kann es ja von mir aus runterfallen. Aber bis dahin wäre schön. das war mein Gedanke. Aber noch, wie gesagt, hält sie alles. Aber ich sehe von hier aus die Windung, die sich rausdreht. Ich bilde mir ein, eine Bewegung da oben gerade zu sehen. Deswegen, ich halte das nicht mehr aus, möchte ich gerade zu diesem Glas greifen. Und das ist die Geschichte, warum ich mir heute ausnahmsweise mal, nö, was heißt denn ausnahmsweise, ist ja normaler Wochentag. Also wie immer am frühen Nachmittag ein kleines Alsterwasser erlaubt.
Was ist Alsterwasser nochmal?
Ach so, das ist einfach nur, das ist quasi das, was in Süddeutschland Radler heißt,
genau.
Aber das führt hier zu nichts, dieses Wort, habe ich bereits festgestellt. Ich habe hier erst Radler gelernt, komme ja von Nord und habe dann hier in Hamburg das mehrfach schon hineingebrüllt in die offenstehenden Kneipen und dann kam nur zurück, ne, fliegende Fischbrötchen und fluchende Matrosen, wie man sich's vorstellt, und deswegen habe ich mich jetzt mittlerweile umsozialisiert und benutze dieses Wort.
Mein Gott, ja, kann man ja machen. Dann weiß ich Bescheid. Ich wusste auch lange nicht, was die Russenhalbe ist hier im Süddeutschland. Als ich es erfuhr, dachte ich mir, Igitt.
Was ist das denn? Ihr habt
das dürfte Weißbier mit Cola sein. Oh, glaube ich zumindest.
Ich habe, um noch eine Sache hinzuzufügen, wenn wir gerade dabei sind, alkoholische Namen zu lernen, aus einem, wie heißt der nochmal?
Nee, Zitronenlimo.
Den Namen vergessen.
Zitronenlimo. Also praktisch Weißbier. Mit also ein Weißbierradler ist die Russenhalbe.
Ich habe aus einem Harald Schmidt-Sketch gelernt, damals als Kind, dass es Cola Peng gibt. Und ich finde, Cola Peng ist ein fantastischer Name für Cola mit Schuss. Mhm. Toll. Was haben wir gelacht? Damit würde ich sagen, wir lösen auf, spannenderweise, was wir zu Beginn hier wie die Hitchcock-Bombe unterm Tisch platziert haben. Jetzt können wir verraten, was der Zünder sagt. Und zwar, wir haben uns gedacht, wir lassen mal wieder blicken auf unsere Festplatten, beziehungsweise einen ganz kleinen, einen minimalen kleinen Teil davon. Keine Sorge, Urlaubsbilder und dergleichen gibt es heute nicht, wobei das auch mal eine schöne Folge wäre. Heute gucken wir so ein bisschen bei Sebastian und mir drauf, was wir zum einen zuletzt ganz frisch uns einverleibt haben auf der Spielefestplatte. Spiele, die wir gekauft haben, da sprechen wir so ein bisschen darüber, warum wir die gekauft haben, ob wir sie euch da draußen empfehlen können und wie wir überhaupt auf diese Spiele gestolpert sind. Und außerdem dann werden wir auf unsere Wunschlisten schauen, beziehungsweise ich habe schon erfahren, eigentlich ist Singular das Richtige hier. Wir werden noch erörtern, warum, und gucken so ein bisschen darauf, ne, worauf freuen wir uns denn? Was steht denn da auf diesem Zettelchen drauf, auf dem Digitalen? Das ist der Plan für heute. Launisch, launig. Wir gucken mal, wohin es führt. Ist das eine gute Idee, Sebastian?
Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Einfach mal so ein bisschen den eigenen Pile of Shame anschauen. Das ist es jetzt eher nicht, sondern es ist das Anschauen dessen, was wir so abseits vom Projekt einfach für uns privat in den letzten Wochen so gezockt und runtergeladen haben. Das gibt bei uns auch ein Format für unsere Bäcker, in dem wir sowas manchmal abfrühstücken. Das heißt aber warum, wo insbesondere André oftmals rechtfertigt, warum er sich schon wieder irgendwelche zweit- und drittklassigen Precision-Plattformer und Metroidvanias runtergezogen hat. Und wo auch immer ich manchmal von meinen Skinner-Boxen berichte. Ich fand die Folge sehr gut, auch wenn André mich nicht verstehen konnte. So in der Art soll es hier darum gehen. Denn die allermeisten Spiele, die wir und insbesondere ich uns auch runterladen und die auf unseren Festplatten wohnen, die wohnen da, weil das praktisch im Arbeitsauftrag geschieht. Und über diese Spiele soll es gar nicht so sehr gehen heute.
Vollkommen richtig. Ich finde das auch ganz toll. Ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle in einem der vielen anderen Depot-Formate so erzählt, dass ich mich da manchmal wirklich auch dazu ermahnen muss, mal noch abseits der Spieleplanung, der Podcastplanung nach Titeln Ausschau zu halten, weil man gerät dann auch schnell in diesen, also Trott ist zu negativ werdend, aber in diesen Rhythmus, sage ich mal nicht, nein, dass man genau guckt, alles klar, diese Woche haben wir geplant, über dieses und jenes Spiel zu spielen, dann guckt man so ein bisschen, ne, wie viele Wochenstunden plane ich mir dafür ein und plant dann so seine Woche weg, orientiert an diesen Spielen. Und was bei diesem Verfahren, ich weiß ja gar nicht, ob du das auch so machst, so ein bisschen immer droht, verloren zu gehen, ist dieses fast schon kindlich naive Durchlaufen durch die Spieleregale und einfach mal so ein bisschen zu gucken, was gibt's denn hier noch so Schönes. Und jetzt haben wir ironischerweise über die Arbeit den Weg gefunden, ein bisschen Raum zu schaffen, über dieses Spiel zu sprechen, die eben bei diesem privaten Spaziergang durch die Spieleregale so runterfallen.
Mhm. Und bevor wir jetzt über das jüngst Gekaufte sprechen ein bisschen so, würde mich erst einmal interessieren, wenn wir hier schon wirklich über unsere Festplatten reden, ne, dann machen wir auch ein winziges bisschen Hardware-Podcast raus. Und, doch. Und
ich hab's befürchtet.
Ja, es ist nicht schlimm.
Oh nein.
Weißt du, was du für eine Festplatte hast?
Na, einmal C und einmal D.
Okay.
Um direkt mal einzunorden, auf welchem Niveau ich mich mit diesem Gespräch bewege.
Okay. Oh Gott. Ist das, weißt du rein zufällig, ob eine deiner Festplatten eine von diesen neumodischen M.2 Festplatten ist, die so wie so ein Kaugummi-Riegel mit Platina aussehen, die dann direkt aufs Motherboard gesteckt werden, die man nicht mehr mit Kabel irgendwohin verbindet?
Du, also erstens nein und zweitens tatsächlich müsstest du die Antwort kennen, weil, wenn du dich richtig zurückerinnerst, hast du mir damals geholfen beim Zusammenbauen dieses PCs.
Also das heißt, Zusammenstellen.
Also genau, beim Zusammenstellen, gefühlt auch beim Zusammenbauen, aber genau, du hast mir die Bestandteile genannt, die diesen leckeren Kuchen ergeben würden und dann habe ich das einmal so nachgebacken. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, eine dieser Festplatten, ich vermute einfach C, ist eine SD.
SSD,
womöglich auch. Weiß nicht, ob ich mir das damals geleistet
habe. Du dürftest eine M.2 SSD haben. Ja, wahrscheinlich PCI Express 3 noch damals.
Stark. Mhm. Richtig stark. Also diese,
wie groß
die
ist ja
so schnell.
Das kannst du ja vielleicht sagen.
Also, der Rechner hat hier ungefähr Platz, sage ich mal, 35 Zentimeter. Und in diesem Bereich. Sebastian, was fragst du mich das denn?
Na, wie viel Platz ist drauf auf deiner, wie viel Speicherplatz? Das kannst du, also das bitte, ich bitte dich.
Jetzt gucke ich extra nach. Also, Festplatte C hat, also theoretisch komplett frei, 930 Gigabyte und Festplatte D hat 1,8 Terabyte.
Oh, okay, da haben wir insgesamt 3 Terabyte, so grob über den Daumen, da ist ja das effektiv Nutzbare immer ein bisschen kleiner wegen dieser Umrechnungsverluste. Genau. Hast du viel Platz frei oder ist das bei dir eine knappe Geschichte?
Oh, das ist spannend. Das kann ich dir tatsächlich sagen. Ich habe es gerade vor mir. Also, ich fange mal mit D an. Bei D sind von 1,8 Terabyte noch 109 Gigabyte frei.
Oh.
Aber es wird mir schon rot angezeigt hier. Ah, die Infografik ist schon knallerot, was ich gar nicht verstehe. 109 Gigabyte, wie viele Alben Guns N' Roses sind das? Eine ganze Menge. Und Laufwerk C sind noch von 930 Gigabyte frei. 3,1.
Alter, oh Gott.
Da müssen wir aufpassen, da müssen wir aufpassen.
Das kann doch nicht sein, Alter. Du fährst mit dem brennenden Auto in einem Wettrennen, ja, und ich sitze auf deinem fucking Beifahrersitz.
Naja, wir müssen ja irgendeine natürliche Begrenzung für die Gesprächslänge hier brauchen wir. Und ich habe mich für Laufwerk C entschieden.
Alter Vater, ey. Oder ich könnte gleich wieder. Also wirklich. Also wenn das hier erscheint, dann mache ich 3 Kreuze. Ja, Alter, ich hätte die Frage auch nicht stellen sollen. Ich wäre jetzt naiv durch diesen Podcast gegangen. Ich wäre völlig entspannt. Wir hätten über Spiele geredet. Aber ich Depp muss nachfragen.
Du hättest dich gewundert, huch, warum will er denn nach 90 Minuten so langsam abmoderieren? Wir hätten nur noch was gehabt auf dem Zettel.
Oh Gott, okay.
Ja. Wie ist es denn bei dir?
Ja, also ich weiß das alles. Ich habe einen schönen alten PC immer noch, der da damals habe ich mir so zum Beginn des Projekts, als ich hier anfing, 2017, so einen Ryzen-PC zusammengebaut. Da war dieser neue AMD-Prozessor, diese ganze Architektur ganz neu und habe mir so ein AM4 X370 Motherboard zusammengestellt und dann auch eine dieser brandneuen M.2 SSDs gekauft. Ich glaube für über 300 Euro für 512 GB. Eine Samsung 69 Evo ist das. Die ist bis heute noch mein C-Laufwerk. Aktuell sind von diesen 418 nutzbaren Gigabyte 41 frei. Und da habe ich auch Overprovisioning angestellt, um die Leistung zu erhöhen. Da sind also bereits 10 Gigabyte weggerechnet. Die funktioniert bis heute sehr gut. Und da wohnen bei mir die aktuell gespielten Spiele und auch gerade so größeres Zeug, ne, so Open-World-Spiele und sowas, weil die von dieser SSD besonders schnell laden und da erhoffe ich mir, dass eben auch das Asset-Streaming und so weiter besser funktioniert, dass es da keine Zwischenschluckauf-Geschichten gibt. Und dann habe ich noch zwei Samsung SSDs, je 1 Terabyte, mit Kabel, mit SATA-Kabel, ganz einfach, diese Scheckkarten-großen Dinger, die einfach irgendwo, ich glaube, eine von denen liegt tatsächlich im Gehäuse. Aber da die sich da drin nichts mehr bewegt, habe ich damit überhaupt keinen Stress. Die sind unterschiedlich gefüllt. Auf einer sind 240 Gigabyte frei, auf einer 1,16 Terabyte sogar. Oh, das ist sogar eine 2-Terabyte-Platte, sehe ich gerade. Habe ich ganz vergessen. Also ich habe 3,5 Terabyte frei und das ist gar nicht so voll. Ich hau ab und zu da einfach Spiele rüber. Manchmal starte ich ältere Spiele oder Spiele, wo ich weiß, die sind nicht so anspruchsvoll. Die werden direkt von den Dingern gestartet. Und es macht auch wirklich, was Ladezeiten angeht, gar nicht so den Riesenunterschied. Es geht mir da eher so ein bisschen um Performance und um Zwischenruckler zu vermeiden, dass ich da zusehe, regelmäßig die C-Platte freizuräumen. Und ja, aber ich bin noch jemand in letzter Zeit, ich hau Spiele runter. Ich hau sie einfach runter. Ich hab aufgehört, das war, als der Game Pass neu war, habe ich unglaublich viele Spiele gehamstert und auch so runtergeladen, ohne sie jemals zu spielen, so diesen Pile of Shame angehäuft. Und das ist ja dann, wenn man so ein Abo hat, noch eine ganz andere Geschichte. Da hat man nicht mehr irgendwie ein eigenes Investment. Da macht man das aus so einer komischen FOMO-Geschichte. Ich habe ja vielleicht später Bock, das Spiel zu spielen, ja. Und dann muss ich ja dann darauf warten, das runterzuladen. Da lade ich es mir lieber jetzt runter. Da habe ich irgendwie eine große Download-Orgie gemacht und dann hier irgendwie Forza Horizon 4 und 5 und sowas und Halo Infinite auf der Platte gehabt und irgendwann nach über einem Jahr des Nichtspielens dann mir gesagt, ey, was soll der Mist? Runter damit. Und jetzt, das fühlt sich gut an. Also, ist echt gut.
Wenn du neue Spiele kaufst, guckst du dir auch an, wie groß die sind und überlegst dann noch so, wie so Männer, die um so einen Grill im Sommer rumstehen und dann holt noch jemand die große Fleischwurst aus dem Kühlschrank und sagt, hat die noch Platz? Und dann sammelt man sich davor und guckt so, macht so, ob das noch drauf passt. Machst du sowas?
Nee.
Gott sei Dank.
Aber manchmal erschrecke ich, dass ich, oh, was? Wie viel? Und dann muss ich anfangen, C aufzuräumen. Das ist aber auch ein schöner Anlass. Ich hatte letztens mal im Forum auch irgendwie, als Leute sich über Desktops unterhalten haben, da gab es Leute, die haben keine Desktop-Symbole, ne? Die haben gar nichts auf ihrem Windows auf ihrem Windows-Hintergrund, den benutzen sie gar nicht als Arbeitsfläche. Und da habe ich nachgezählt und ich glaube, ich habe 287 Symbole gekommen. Also Icons, die da einfach rumliegen, weil ich habe einen Ultra-Wide-Bildschirm, da passt auch schon viel drauf. Und das ist so ein bisschen wie mein Schreibtisch, also alles, was ich mal in der Hand habe, also ne, ob es Daten sind oder irgendwelche Ideen, ich lege es immer erstmal auf den Desktop ab und fasse es dann nie wieder an. Und das ist auch ein befriedigendes Gefühl, da mal Ordnung zu schaffen, mein lieber Mann.
Das ist ganz interessant, führt uns jetzt bedrohlicherweise ein bisschen weg vom Thema. Wir kommen gleich wieder zurück, keine Sorge, liebe Leute. Ich habe ganz lange einen richtig schlimmen Desktop gehabt, also nicht das Bild, sondern der war zugemüllt. Ja. Bei mir war einfach automatisch, jeder Download zum Beispiel führte auf den Desktop drauf. Das hatte ich irgendwann mal.
Oh Gott.
Oh, du bist wie so ein TÜV-Mechaniker. Ich weiß nicht, warum du die Geräusche machst, aber es klingt nicht.
Jedes O kostet 100 Euro. Oh, ja.
Also, da ging alles automatisch auf den Desktop drauf und dann war das schon so voll, dass die Icons, ich habe auch einen Breitbildmonitor, mhm. dass die sich so gestapelt haben. Ich wusste gar nicht, dass das
oh Gott, oh Gott, echt.
Also, das war tatsächlich so. Die können sich stapeln bei Windows, fand ich ganz faszinierend. Ansonsten war es mir aber egal. Und dann habe ich, ne, bin ja junger Mensch, ich bin angemeldet auf einer Social Media App namens BeReal heißt die. Und BeReal hat ein besonderes Feature, nämlich BeReal ist so gedacht, dass du nur einmal am Tag, wenn so ein Alert kommt, zu einer unterschiedlich immer wechselnden Uhrzeit, du ein Foto machen kannst, sowohl mit der Front- als auch mit der Selfie-Kamera mit deinem Handy. Und dann wird das da veröffentlicht. Und nur wenn du ein Foto machst, kannst du auch sehen, was deine Freunde und Freundinnen so veröffentlicht haben. Und warum ich dir das erzähle, der Alert ging irgendwann mal an, während ich gearbeitet habe. Und dann habe ich ein Foto gemacht und dann war der Desktop zu sehen. Und dann war die Kommentarzeile voll von besorgten Menschen, die schrieben, was ist denn mit deinem Desktop? Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht soll das nicht so aussehen. Hab angefangen, leer zu räumen. Und dann gab es einen ganz spannenden psychologischen Effekt. Und zwar, der Desktop war dann leer und es hat sich richtig einsam angefühlt auf diesem Bildschirm. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wie wenn du eine Weile so sehr verwahrlost in deiner Wohnung gelebt hast und ne, alles lag so ein bisschen rum. Und dann sagst du irgendwann, jetzt räumst du mal auf. Oder in meinem Fall, du ziehst jetzt einfach mal um. Und dann kommst du da an in den neuen vier Wänden, beziehungsweise siehst die Wände jetzt wieder und denkst dir, boah, ist auch zu leer. Und jetzt habe ich so, also ich speichere die Sachen mittlerweile woanders, aber auf meinem Desktop liegen jetzt so ein knappes Dutzend an Icons, einfach nur so verteilt, wie so ein Gewürz auf einem Essen, damit es nicht ganz so leer aussieht. Das ist der aktuelle Stand.
Ja, also ich bin auch niemand, der den komplett leeren Desktop sucht. Ich bin auch niemand, der diesen minimalistischen Lebensstil versucht zu imitieren. Ich finde, der ist kalt und abstoßend und nee, nicht warm. Ja. Ich habe mir vor kurzem mal eine Grundreinigung gemacht, die Frühjahrsreinigung in meinem Arbeitszimmer auch, und dann wirklich jeden Gegenstand von meinem Schreibtisch runtergenommen und alles, was ich nicht zwingend brauchte, ne, USB-Interface, Kopfhörer, Mikrofon, Tastatur, Maus, Mauspad und noch ein paar andere Kleinigkeiten, so ein bisschen Krusch. Aber ich habe das wirklich alles radikal rausgehauen und woanders verbracht und die ersten Tage fühlte sich dieser Platz fremd an. Das war schön. Ich habe auch direkt ein Foto gemacht. Das macht man, glaube ich, so instinktiv, wenn man so eine Leistung erbringt. Aber ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Inzwischen liegt hier wieder jede Menge Krusch. Hier haben wir die leere Getränkeflasche. Ein Mützchen liegt hier, eine Rolle Gaffertape, also Strukturklebeband, Handcreme. Hier meine Allergietabletten, toll, Post-its, Krusch, Kleinzeug. Hier eine Pinzette, warum auch nicht. USB-Kabel, die ich nicht brauche. Hier ein Gutschein, der war in der Post. Ich habe mir gedacht, brauchst du vielleicht. Ha? Liegt hier. Geil. Jetzt fühle ich mich wieder wohl.
Ich muss gerade so lachen. Jetzt kommen wir gleich wirklich zurück zum Thema. Aber eine letzte Tangente. Ich sag's bedrohlich oft, aber ich muss es jetzt gerade noch einmal tun. Bin ja umgezogen.
Ja.
Und habe hier im Hintergrund bei mir, momentan ist kein Einrichtungsgegenstand zu sehen. Wenn ich also Interviews führe über Video zum Beispiel, sieht man hinter mir aktuell nur einen zwei Umzugskartons, die umgestellt wurden, also auf den Kopf gestellt. Und auf denen liegt ein Pappbrett und auf diesem Pappbrett eine Vase. Und das ist das Einzige, was bei mir im Hintergrund zu sehen ist. Unten nicht angeschlossene PlayStation, weil ich noch keinen Fernseher habe. Und dann habe ich Interviews geführt und da hat jemand zu mir gesagt, dass es ihm leid tut, dass bei mir eingebrochen wurde. Und die Person dachte wirklich, ich wäre ausgeräumt worden. Und das, also da haben wir gedacht. So.
Sehr schön.
Also. Wir waren eben beim Desktop. Richtig. Und vielleicht biegen wir es jetzt wieder zurück.
Genau.
Wir wollen ja heute drüber sprechen, wie wir diesen Desktop füllen und mit was. Ja. Oder was wolltest du? Ja,
ganz genau so ein bisschen. Wie stehst du zu Spiele-Icons auf dem Desktop?
Also, das ist ein Ding meiner Kindheit. Ich habe immer noch, könnte ich dir auswendig nachzeichnen, das Desktop-Icon von Age of Empires 2, von Empire Earth, von Age of Mythology, von Jedi Knight 2, Jedi Outcast, beziehungsweise Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Star Wars, die dunkle Bedrohung, Episode 1, Star Wars, Star Wars Podracer, Battle Realms, beziehungsweise als Kind liebevoll Battle Realms genannt, Stronghold und Minesweeper. Die kann ich dir nachzeichnen, aber ich benutze es heute nicht mehr aktiv.
Okay. Ich habe jetzt erst wirklich vor wenigen Wochen im Rahmen dieser Desktop-Säuberungsaktion festgestellt, ich mache das ja immer noch. Ich mülle mir den Desktop immer noch mit Spielesymbolen zu. Also jedes Mal, wenn ein Spiel installiert, Desktop-Symbole, sag ich mir, ja. Oder bei, wenn ich eine App installiere oder irgend sowas. Und es ist kompletter Bullshit. Ich starte kein einziges Spiel über das Desktop-Symbol. Das mache ich alles aus Steam. Warum mache ich so einen Blödsinn? Da habe ich auch wirklich kopfschüttelnd über 10 Spiele, so Startverknüpfungen vom Desktop geräumt und mir gedacht, Alter, das ist auch die Gewohnheit dieses komischen 90er-Jahre-Kinds hier. Was ist das denn? Und das hat irgendwie 20 Jahre gedauert, bis das Kind das gemerkt hat, dass es keine Desktop-Symbole mehr nutzt.
Ja.
Krass.
Nun aber.
Wir nähern uns langsam mal dem Spiel. Bevor wir zu den Neugespielten kommen, will ich...
Leute, ich hab's versucht. Na, ich gebe an diesen
ich möchte
Punkt auf.
Jetzt,
er möchte einfach
ich
nicht.
Möchte
wie der Schüler, der etwa nicht gelernt hat. Für den Vokabeltest.
Vielleicht. Nein, bevor wir jetzt über die kürzlichen Einkäufe sprechen, wollte ich fragen, ob es bei dir Dauerbrenner gibt. Also ich weiß, bitte, For Honor musst du gar nicht erwähnen. Aber hast du sonst noch irgendwas auf der Platte installiert, was du jetzt einfach aktuell, rückblickend in den letzten Wochen, Monaten einfach ständig immer wieder mal gestartet hast?
Also ich würde, glaube ich, jetzt spontan 3 sagen, die ich, wenn ich die Zeit habe, momentan ein bisschen schwieriger, aber eigentlich jeden Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten wenigstens mal eine Runde spiele. Und zwar, das eine ist League of Legends tatsächlich.
Echt?
Ich gehöre zu den Spielern, die seit 2009 das Ding jeden fucking Tag mindestens eine Runde spielen.
Krass.
Ich habe das auch schon mal woanders erzählt hier. Das ist wie so ein Morgen erster Kaffee. Oh Gott, Entschuldigung, Ritual, weil die Regeln, das ist ein MOBA, die Regeln des Spiels sind immer die gleichen. Das Einzige, was sich ändert, sind eben die Leute, gegen die man spielt und die Champions, die eingesetzt werden. Aber das ist wie Fußball gucken oder spielen. Es ist nicht so fordernd für den Kopf, dass man da viel wach sein muss.
Das klingt dann aber nach Single Lane.
Oh, sehr gut. Also ich verliere überall gleich heute.
Also doch Single, ne? Der beim Morgenkaffee, da muss man nicht so gucken, ne? Gegner kommt von rechts, ich bin links.
Top Lane, good night.
Genau.
Ja. genau. Das ist das eine. Dann vielleicht etwas interessanter. Das heißt Deepest Chamber, jetzt muss ich mal gucken, wie der volle Titel heißt.
Da hatten wir eine Wertschätzung dazu.
Genau, Deepest Chamber Resurrection, ein ganz ulkiges Spiel, es ist erschienen, das ist jetzt auch schon ein paar Monate alt, ich habe es hier gerade vor mir, im Oktober letzten Jahres 2023. Das ist ein Dungeon Crawler mit einem Kartenspielsystem, mit so einer, also ein bisschen Eulengrafik, das sieht nicht super zeitgemäß aus, ist so ein bisschen grob, aber ich mag's, ist wahnsinnig charmant, klassische Fantasy, das klingelt total, meine Glocken, das finde ich großartig, das spiele ich sehr gerne. Und das dritte ist auch ein Dauerbrenner, der jetzt vielleicht weniger überrascht, aber auch so ein schönes Spiel zum Feierabend, wenn mich der Tag mal wieder besonders genervt hat, und zwar Chivalry 2. Darüber haben wir hier schon mal einen Podcast gemacht. Das ist auch schon ein Ministückchen älter. Ich habe es ja auch gerade vor mir im Juni 2022 erschienen. Das ist im Grunde For Honor nur anders. Ganz viele Ritter hauen sich auf den Kopf im Multiplayer, versuchen Burgen einzunehmen und so ein Quatsch. Auch so ein Spiel, bei dem man mal so ein bisschen gedanklich einfach abdriften kann. Das sind meine 3.
Schön, schön. Ich habe das 2 aktuell. Zum einen ist es an der PlayStation Helldivers 2. Das macht mir auch, nachdem ich das besprochen habe, immer noch Spaß, weil es einfach ein einzigartiges Shooter-Gameplay ist, weil es diese tolle Rahmung hat, weil es sich angenehm verändert mit der Zeit. Es kommen neue Strategien mehr hinzu, neue Waffen. Das ist wirklich Service-Game, wie sich das gehört. Da wird nicht eine Roadmap aufgemacht, da werden keine Battle-Passe verkauft und es gibt irgendwie nicht alle 3 Monate einen großen Patch, sondern es läuft diese intergalaktische Kampagne gegen die bösen Bugs und die bösen Roboter und da passiert ständig was. Wir bekommen Missionen, Planeten werden erobert, Planeten fallen, die Heeresleitung gibt vielleicht auch mal irgendwie plötzlich einen Kampfroboter frei, um uns zu belohnen oder nur es gibt plötzlich neue Umwelteinflüsse. Das Spiel verändert sich allmählich, da werden Dinge angedeutet, da gibt's plötzlich neue Gegnertypen, die nicht irgendwie groß erklärt werden durch die PR, sondern die fucking auftauchen und mit denen du klarkommen musst. Und dieses Spiel lebt so sehr, wie ich das kaum bei einem anderen Service-Game erlebt habe. Ich habe da nicht so die Meisterschaft drin. Der 7. Schwierigkeitsgrad ist da, da hört es bei mir auf. Da schaffe ich es manchmal, diese seltene Ressource für Upgrades nochmal mir zu ergattern, aber dann ist auch wirklich Schluss. Aber es ist auch egal, ob ich eine Mission schaffe oder nicht. Ich habe einfach Spaß dran. Nach einem großen Einsatz, so eine Stunde, habe ich dann auch wirklich die Schnauze voll. Da ist es nichts, dass ich 3 Stunden spielen kann. Dafür ist es mir zu stressig. Aber ich respektiere und mag dieses Spiel sehr gern.
Knallhart abgekupfert übrigens dieses Feature bei For Honor. Da gibt's tatsächlich eine Strategieübersichtskarte, in der Wikinger, Samurai und Ritter um Regionen kämpfen. Und ursprünglich waren die mal verbunden mit so Erfahrungspunkte, Boni und Items, die man dann freischalten kann. Feature wurde nie so richtig angenommen. Deswegen faszinierend, ne? Nachdem es ja der Großmeister For Honor nicht hinbekommen hat, dass dann dieses Indie-Helldiver 2 es dann doch irgendwie geschafft hat.
Vielleicht hat sich das ja For Honor bei Helldivers 1 abgeschaut, wo das auch schon so drin war.
Oh, ist das wirklich? Ja. Okay, damit haben wir den Foren-Thread entlastet. Sehr gut.
Sehr gut. Und das andere ist halt wirklich die Nadel in meinem Unterarm. Das ist der Grund, warum ich manchmal wirklich merke, mit der rechten Hand recherchiere ich gerade irgendwie ein Podcast-Thema und die linke öffnet Balatro auf Steam. Das ist total krass. Dieses Poker-Karten-Legespiel und Punktesammelspiel ist ganz, ganz großartig. Ist nicht so leicht zu erklären. Ich bin auch der Meinung, das habe ich in dem Wertschätzungspodcast für unsere Bäcker nicht optimal gemacht. Und da habe ich auch nicht die große Faszination genau getroffen. Denn in einem anderen Podcast-Essay oder Video-Essay, den ich letztens gesehen habe, hat es jemand wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Du legst also Karten aus einem Kartendeck, das du natürlich auch durch Mechaniken verändern kannst. Und du hast mehrere Joker, die die Art und Weise, wie Punkte berechnet werden, verändern. Und das ist ein bisschen nerdig, ein bisschen Kopfrechnen, Mathe, aber vor allen Dingen wird es irgendwann so komplex, dass du nicht mal mitrechnen kannst. Und du hast, anders als bei vielen anderen Spielen dieser Art, teilweise keine Ahnung, ob das jetzt reicht. Ob dieser das Full House, was du jetzt legst, und das ist die letzte Karte, das letzte Blatt, was du legen darfst, um den praktisch die Punktzahl in dieser Runde zu erreichen, ob das jetzt reichen wird. Du hast ungefähr eine Idee. Du weißt, wie viele Multiplikatoren du ungefähr kriegen wirst, aber die Zahlen werden sehr schnell sehr hoch, dass du es dann einfach abschickst. Und dann rattern die Punkte nach oben und du denkst dir, holy shit, schaff ich's. Und das ist so ein geiles Design-Element. Das ist auf der einen Seite ein Problem, auf der anderen Seite ist das der große Reiz, diese Ungewissheit. Und dazu ist dieses Spiel einfach, hat eine Sogwirkung ohne Ende. Und immer wenn ich denke, das ist blöd, das ist doch nur, du musst auch nur Glück haben, dann schaue ich mir wieder ein YouTube-Video an oder irgendjemand, der es auf Twitch spielt und ich bin wieder so inspiriert. Ah, stimmt. Das ist ja auch wichtig. Oh, so habe ich noch gar nicht mal drüber nachgedacht. Aha, diese Synergie war mir neu und ich bin wieder total begeistert. Und aktuell arbeite ich mich einfach durch die verschiedenen Optionen, die mir das Spiel bietet. Ich habe auch schon den schwersten Schwierigkeitsgrad geschafft mit einem der Decks und sammle jetzt sozusagen alles auf, was es noch so gibt. Es kann sein, dass ich das irgendwann mal zu 100% schaffe. Das kann ein Jahr dauern. Ich habe es nicht eilig, aber es ist einfach großartig.
Es herrscht in unserer Gesellschaft ein großes Misstrauen gegenüber Menschen, die mit Balatro nichts anfangen können. Das ist mir zuletzt wieder bewusst geworden, als mir ein sehr guter Freund gefragt hat, nicht ob, sondern wann ich zuletzt Balatro gespielt habe.
Eine gute Frage, ja.
Und dann habe ich gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Das ist halt einfach nur Poker und viel zu zahlen.
Es hat ein wenig mit Poker zu tun und ja, es ist sehr zahleninteressiert. Es ist, optimiere diese simple Multiplikationsaufgabe mit ein bisschen Gameplay, das Spiel.
So. Und damit, das ist jetzt der Moment, wo ich vor Gericht dann mein Brieftasche zuklappe und sage, I rest my case, euer Gnaden. Und sage, genau das ist nämlich auch passiert. Ich wurde direkt unterbrochen in dieser Gesprächssituation. Und dann hat mir die Person erklärt, wie das Spiel wirklich funktioniert. Und exakt das ist eben nochmal passiert. Okay, alles klar. Damit wär's das. Also, Gesellschaft kennt keine Balatro-Skeptiker. Schade drum. Nun. Haben wir gesprochen.
Das passt schon.
Über die Dauerbrenner. Und jetzt wäre es ja nur organisch mal zu sprechen über die Spiele, die sich anschicken, die Dauerbrenner von morgen zu werden auf unseren Festplatten. Und deswegen, wie wir vor mehreren Stunden bereits geknickt haben, haben wir hier eine kleine Liste vorbereitet an Spielen, die wir jeweils frisch gekauft haben, hoffnungsvoll. Und auch Spielen, die wir auf unsere Wunschliste oder dergleichen platziert haben. Jetzt ist die Frage, ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit den Käufen an. Ne? Das andere ist so zukunftsgewandt, wir fangen mal bei der Gegenwart an. Jetzt die Frage, wer möchte denn reinstarten?
Ohne Scheiß, wenn der Lehrer das sagt, sagt die Klasse auch immer nichts. Niemand antwortet gern auf diese blöde Frage.
Kommt auf das Fach an. Also in Geschichte habe ich mich da immer, war ich immer so, bitte, ja.
Hat er dann auch entnervt gesagt, jemand anders als Dom vielleicht?
Ja, das war eine Lehrerin, sie war immer sehr, ich glaube, sie war wirklich genervt und war auch froh, dass ich das Abitur dann gemacht habe und dann auch weggezogen bin.
Das ist sie privat auch noch irgendwie.
Wenn du sie
im Supermarkt getroffen hast, stellen Sie mir eine Frage, bitte. Ich weiß alles.
Ich war eines von den Kindern, das ist nach Unterricht dann vor und hat dann auch manchmal einfach sich bedankt für den schönen... Naja, also war Geschichte, war halt eine Leidenschaft, wir alle kennen die Geschichte. So, also, dann würde ich dir einfach vorschlagen, ich fange an, wenn du mich da so zierst und fange an mit einem, da muss ich jetzt aber gleich schon ein bisschen tricksen. Das Spiel, was ich gekauft habe, ist eigentlich eine Demo, das Spiel selbst erscheint noch, aber das ist mir egal, weil das hat mich ganz dolle, also nicht nur begeistert. Ich werde auch gleich erklären, warum, dann wird das hoffentlich nachvollziehbar, sondern auch wirklich so lange jetzt schon beschäftigt, obwohl es nur eine Demo war, die, glaube ich, beim letzten Steamfest oder so erschienen ist, dass man meinen könnte, also meine Festplatte hat es auf jeden Fall geglaubt, das Ding ist so eine Vollversion, so lange wie das jetzt hier schon rumrödelt. Und zwar spreche ich von dem Spiel Footgun Underground, ein Spiel aus Deutschland. Eduard Dobermann steckt da maßgeblich dahinter. Und er ist übrigens nur am Rande auch nominiert für dieses Spiel beim Deutschen Computerspielpreis 2024, der zum Zeitpunkt der Aufnahme heute Abend geschehen wird, in der Kategorie Bester Prototyp. Ganz cool, super interessant. So, und jetzt muss ich kurz erklären, ist zum Glück einfach, worum es in Footgun geht. Das ist ein Roguelike, das mit Fußball vermengt wird. Und man muss sich da so vorstellen, ein Figürchen in einer postapokalyptischen Welt kämpft sich von Level zu Level und kämpft dort gegen Insekten, andere böse Kreaturen, Giftpflanzen, man kennt's. Und jetzt kommt aber der Knaller. Ich habe schon Fußball angesprochen. Das Ding ist nicht, dass man wirklich eine Waffe in der Hand hat und direkt auf diese Gegner schießt und dann Erfahrungspunkte sammelt und all dies, sondern man hat einen Ball. Man hat einen Ball in dem Level und den Ball muss man kicken. Und wenn es einem gelingt, quasi mit der richtigen Geometrie und dem ordentlichen Schwung den Ball so zu kicken, dass er Gegner trifft, nur dann verlieren sie Schaden. Und das ist im Grunde das Spielprinzip von Footgun Underground, was dann noch extrem erweitert wird. Es gibt natürlich eine ganze Reihe unterschiedlicher Bälle, Feuerbälle, Explosionsbälle, Bälle, die bei jedem Gegner auswürfeln, wie viel Schaden die tatsächlich machen. Es gibt dutzende Upgrades für die eigene Spielfigur, Aufladegeschwindigkeit wird erhöht, die Sprünge sind doppelt so hoch und so weiter und so fort. Und es gibt unterschiedliche Level und Levelmodifikatoren, die auch noch nach und nach freigeschaltet werden. Das ist im Herzen das Spielprinzip und das rennt bei mir offene Türen ein oder sollte ich sagen offene Tore, denn zum einen, das Franchise, sage ich schon, das Genre selbst wohnt ganz tief in meinem Herzen. Jetzt nicht Roguelike, sondern diese Dungeon Crawler, was es ja im Grunde ist, von Raum zu Raum gehen und die Gegner da abziehen. Sondern auch zum anderen, und da kann ich kurz autobiografisch werden, das spielt nämlich auch eine Rolle, wenn es darum geht, welche Spiele mich interessieren. Es hat einen Echtlebensbezug und zwar war ich kürzlich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder im Fußballstadion und habe mir angeguckt, St. Pauli gegen, oh Gott, SV Elverswald oder sowas, also mitplatzierter in der zweiten Bundesliga. Und das war so ein tolles Erlebnis. Kurz für den Kontext, ich habe mit Fußball eigentlich gar nichts am Hut. Das letzte Spiel, was ich im Stadion gesehen habe, war damals als Kind in der ersten Bundesliga, erste FC Nürnberg gegen Bayern München. Da hat noch Oliver Kahn im Tor gestanden und ein Eigentor damals sich reingeworfen. So lange ist das her, ich glaube 3-3 oder so ging das aus, keine Ahnung. Und dann war ich jetzt wieder im Stadion und habe richtig gemerkt, oh, ne, also wie sagt man denn, das grüne Leder in mir möchte geschossen werden. Und dann habe ich mich umgesehen nach Fußballspielen und bin dann so ganz frisch wieder auf dieses Spiel gekommen, was schon vor einigen Monaten da bei mir da rotierte. Das ist das Spiel, Sebastian. Kennst du das?
Nee, überhaupt nicht. Das sagt mir überhaupt gar nichts. Ich schaue mir gerade leicht verwundert und fasziniert die Steam-Page an. Sehe da auch gar keine Demo oder so. Gab es da mal irgendwie eine Nextfest-Demo?
Mittlerweile, genau, habe ich schon erzählt eben gerade, Steam Nextfest-Demo.
Ja, genau. Es ist jedenfalls nicht mehr verfügbar. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Kann man die dann noch spielen, wenn man sie sich rechtzeitig ergattert hat?
Ja, kann man noch spielen. Und das Spiel erscheint, gut, dass du sagst, am 30. April. Das heißt, auch wenn der Podcast jetzt wahrscheinlich so etwa eine Woche vor diesem Release erscheint, man kann sie es ja einfach merken.
Ja, ja, nee, das ist okay. Sieht witzig aus. Auf den ersten Blick sieht's aus wie so ein Metroidvania.
Ja.
Aber da so eine Fußballmechanik reinzubringen, die mehr als ein Gimmick wirkt, die auch wirklich spielmechanisch funktioniert und Sinn ergibt und auch gebalanced ist und interessant ist, schon interessant. Man sieht halt auch wirklich, dass die Spielfigur, wenn der Ball nicht bei ihr ist, auch ein bisschen hilflos ist. Das ist schon irgendwie ganz witzig. Da kann man was draus machen.
Das hat auch eine Dramaturgie im Kleinen. Was ich damit meine ist, das ist ein ganz toller Moment, so auch befriedigend, wenn der Ball so auf dich zurollt und er zu langsam ist, um Schaden zu machen und du läufst auf ihn zu, hältst schon die Taste gedrückt für den Schuss und wartest jetzt nur noch auf diese richtige Sekunde, die Taste loszulassen und diesen Kick zu hören. Weißt du,
so durchzuziehen,
so richtig, so ein Hinterhof durchziehen, aber richtig so reden, das runde Leder wetzt, also wirklich. Und das ist auch so toll mit einem Sound unterlegt, also es klingt auch saftig und auch richtig, boah, das knallt richtig auf dem Oberschenkel, wenn der ankommt. Und das ist so in der kleinen, im kleinen Moment ist das so ein schöner, befriedigender Moment. Und ich habe auch das Gefühl, selbst, also lässt sich jetzt schwer sagen, aber ich habe das Gefühl, selbst wenn das drumherum nicht auch noch so reizvoll wäre, weil es diese ganzen Unlockables gibt und die Upgrades und so weiter und so fort, dieses Jagen von einem befriedigenden Moment in den nächsten, wenn du diesen Ball so geil erwischst, dass der auch gegen die Levelarchitektur knallt und dann über Winkel den die Gegner trifft, das ist so befriedigend. Also es ist wirklich so eigentlich eine ganz einfache Idee, gleichzeitig auch super abwegig. Also ich habe vorher sowas noch nie gesehen, Fußballspiel mit Roguelite-Elementen auf diese Art und Weise. Es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß.
Okay, die Demo hat auch irgendwie genügend Umfang, dass da ein gewisser Wiederspielwert da ist.
Ja. Es gibt auch Bosskämpfe, auch die kann man spielen in der Demo schon. Es gibt also über ein Dutzend freischaltbarer Charaktere. Auch da kann man schon in der Demo schon so ein bisschen reinlinsen und sehen, was man da noch sich so alles holen kann. Also es gibt ganz viele Stellschrauben quasi, die also alles, was in dem Spiel eigentlich beweglich ist, kann modifiziert oder verändert werden. Und dadurch ergibt sich halt so ein Monstrosum an Spiel, was diese ganz einfache Spielformel aber hat. Super faszinierend.
Okay, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Hat das Steam dir mehr oder weniger gesagt, hier guck mal, Dom, wir kennen dich gut, und du hast gesagt, ja, Gaben, ich lade es gleich mal runter.
Das war tatsächlich, das war ungewöhnlich, weil in dem Fall ist der Entwickler ein Hörer unserer, meiner Arbeit, und hat mir geschrieben und gesagt, so hier, guck mal, ich hab das gemacht, willst du dir das mal angucken? Und dann dachte ich natürlich erstmal so, okay, es kann jetzt alles sein, kann ja auch was sein, wo du dann aus Höflichkeit sagst, ja, weiß ich nicht, ob mir so gut gefallen hat. Aber dann habe ich das gespielt und mir gedacht, ich kann ganz ehrlich zugeben, das ist richtig, richtig gut. Also es macht wirklich, wirklich Spaß. Und so bin ich drauf gekommen. Ich glaube, ansonsten wäre das so ein Spiel, das mir so über Social Media zugetragen werden würde. Spätestens, wenn ich mir die Nominierten vom Deutschen Computerspielpreis anschauen würde. Aber ich fürchte, sonst wäre es eine ganze Weile an mir vorbeigerutscht.
Gut, weil gut, dass du mal gesagt hast, weil du hast vorhin den Namen genannt, irgendwie das Eduard Dobermann, der, ja. Da darf ich mir gedacht, habe ich was verpasst? Kenn ich ja gar nicht, weil du hast es selbstverständlich genannt, ja. Aber jetzt verstehe ich, dass er dir so präsent ist. Alles
ja,
klar.
Genau. Ja. Und wenn man die Namen kennt, kann man sie ja auch sagen, finde ich, ne?
Wirkte genau. So, als ob man den kennen müsste. Und der hat ja noch, es ist kein keiner der Veteranen der deutschen Spielewelt.
Nee.
Wird er also ja vielleicht noch.
Ganz genau. Diejenigen, die Fußball mögen, die müssen ihn natürlich kennen, spätestens jetzt, sage ich als alter Pauli-Fan. Forza. So.
War das der Fußballgesang? So.
Naja.
Ah ja, gut. Nee, Mord schön schräg habe ich jetzt überhaupt nicht auf der Uhr gehabt. Krass, ja, schön.
Und schönes Ding.
Ich habe auch was mitgebracht. Und zwar ein Spiel, mit dem ich ein bisschen fremdel. Das hat mich nicht 100% abgeholt, aber ich habe es öfters gespielt. Das habe ich immer wieder angeworfen in der letzten Zeit. Und das habe ich auch mehr oder weniger nur für mich gekauft und hatte vor, da vielleicht das mal irgendwann zu verwursten, wenn der André mal Zeit hat für so ein Aber warum? Aber wir machen das heute. Wir machen das einfach heute. Das Spiel heißt Death Must Die. Und das ist im Early Access seit Ende 2023, glaube ich. Ja, November. Und das ist noch lange nicht fertig. Und das ist eins dieser Vampire Survival-ähnlichen Spiele.
Ich war jetzt ganz sprachlos, weil ich noch gewartet habe, ob dazu noch was kommt. Aber ich muss sagen, ich kannte es nur vom Namen her. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob du mir das in meine Welt hineingetragen hast bei irgendwelchen Wochenplanbesprechungen schon oder.
Davon habe ich noch nie jemandem was erzählt. Es ist jetzt vor kurzem bei dieser Triple I Initiative, bei dieser Trailer-Show für Indie-Spiele, wo gab es da einen kurzen Trailer zu sehen, wo da ein zweiter Akt angekündigt wurde und das geht ein bisschen weiter. Und das ist eine Mischung aus verschiedenen Spielen. Es ist 2D, es hat eine isometrische Ansicht, das wirkt grafisch sehr wie so eine Art Diablo. Also pixelige Grafik, jede Menge Gegner, das fängt an mit Skeletten, da kommen dann Schleime dazu und Zauberer und irgendwelche Drachenbosse und man muss letztendlich 20 Minuten durchhalten und dann einen Vampir umbringen. Das ist bis jetzt so der Inhalt des Spiels. Und das ist also eines dieser Run-basierten Dinge, wo man während des Runs so bunte Erfahrungspunkte aufsammelt, die überall auf dem Boden liegen und dann gibt's ein Level-Up und beim Level-Up entscheidet man sich zwischen drei verschiedenen Power-Ups, die man auswählen kann. Eine bessere Zaubersprüche, irgendwelche Spezialeffekte oder vielleicht doch bessere Laufgeschwindigkeit, ne? So weit so bekannt, aber es ist irgendwie eine ganz schöne Mischung aus verschiedenen Games. Das hat die Inszenierung von Diablo und auch so ein Item-System, so ein Ausrüstungssystem, so eine Loot-Komponente. Es hat die Gegnermassen und diese Simplizität eines Vampire Survivors. Und es hat allerlei Götter, die mit dir reden, wie bei Hades.
Und es hat, finde ich, einen ganz tollen Pixel-Art-Style.
Ja, das ist schön.
Ich mag den ganz doll. Ich sehe hier einen Screenshot vor mir, da werde ich schon ganz hippelig. Und zwar zeigt dieser Screenshot das eigentlich erstmal das Shop-Menü, aber vor allem zwei Inventarflächen. Und die sind wie das erste Diablo, etwa, also eigentlich ja wie jedes andere Spiel dieser Art auch, so strukturiert. Ne? Man sieht so abstrahiert die einzelnen Ausrüstungsslots, die man so benutzen kann. Kopf, Brust, Arm, links, Arm, rechts und so weiter. Man sieht das Angebot des Shop-Händlers und das ist in so einem, ja, eben in diesem pixelierten Stil, da geht in mir direkt so, ja, wird so ein Gefühl wach, so eine Mischung aus Nostalgie, ja, und aber auch, ich glaube, damit verwandt so eine Wohligkeit. Das ist so ein ganz warmes Gefühl, was ich hier spüre.
Ja, mit sowas füttert man mich auch gut an. Wenn man mir so ein Oldschool-Inventar zeigt und ein Charakterausrüstungsmenü, dann bin ich auch dabei, irgendwie im Geiste zu sagen, im Geiste schiebe ich dann jemanden weg vom PC und sag, lass mich mal. Ja. Da will ich gleich mal rumfummeln. Das mag ich. Ich klicke gerne in solchen Dingen rum. Erinnert vielleicht auch ein bisschen an dieses ähnliche Spiel Halls of Torment.
Ja. Das wollte ich gerade ansprechen. Das habe ich schon viel gespielt. Auch ein Spiel aus Deutschland übrigens. Mhm. Ein ganz tolles Ding. Das ist, glaube ich, also ohne das Death Must Die gespielt zu haben, das ist noch stärker angelehnt, das Halls of Torment, an Diablo 1. Das ist ja sogar auch in dem Grafikstil. Ne? Die haben sich ja wirklich bemüht, das nachzuahmen als Stilmittel. Aber auch ganz tolles Spiel, ähnliches Spielprinzip.
Und ja, in dem Fall ist es ein bisschen anders. Die meisten Spiele dieser Art, Vampire Survivors und all seine Klone und Nachahmer, die haben ja meistens so eine Metaprogression. Du startest so einen Run und schaffst es vielleicht nicht, aber irgendeine Ressource kriegst du dann gesammelt, selbst bei diesem wunderbaren Deep Rock Galactic Survivors, was wir auch schon besprochen haben und was ich auch lange hart gesuchtet habe, hast du irgendwie so eine Metaprogression und die gibt's hier nicht so in der Form. Du musst jeden Run dir möglichst gute Entscheidungen treffen und möglichst gute Synergien schaffen, abwägen, ob es jetzt besser ist, irgendwie einen neuen Dash-Move zu bekommen oder irgendwie dann doch einen verstärkten Angriff zu leveln und da auch wirklich gut drin sein. Es hat auch mehr Fokus auf Gameplay und Skill als andere Spiele dieser Art. Also Vampire Survivors und Co. sind ja schon eher hirntot. Du stellst dich irgendwo hin und alles, was dir nahe kommt, tötet dich. Und wenn du reitest diese Power Curve, ja, bist immer ein bisschen stärker, als die Gegner stärker werden. Und wenn das dir dank der Metaprogression irgendwann spielend leicht gewinnt, ist es dann wirklich komplett witzlos geworden. Immer noch befriedigend und mit einer gewissen Sogwirkung, aber spielerisch nicht allzu anspruchsvoll. Hier ist es schon irgendwie der Fall, denn zum einen musst du manuell zielen, sowohl als Nah- als auch als Fernkämpfer. Du erzeugst ja immer so eine Art Fläche für deinen Angriff, ob das ein Schwerthieb ist oder irgendwie ein Dolchstoß oder ein Feuerball. Und während du angreifst, bist du deutlich langsamer. Deswegen ist auch manchmal sinnvoll ist, nicht anzugreifen, sondern einfach nur zu laufen, weil du dann deutlich schneller bist. Das ist weitaus mehr spielerische Komplexität, als es in diesem Genre üblich ist. Das dauert auch, bis man sich daran gewöhnt hat. Und das hat was. Das ist durchaus fordernd und auch ein bisschen frustrierend, wenn man es wieder nicht geschafft hat und das Spiel gibt dir praktisch nichts dafür. Am Anfang habe ich da echt ein bisschen gefremdelt. Immerhin, das Inventar ist das eine, was du halt mit aus dem Run rausnimmst, was du dann auch in so eine Truhe packen kannst, in dieser Zwischenwelt, in deinem Unterschlupf. Du hast Achievements, die so ein bisschen Flavor und Ziele bieten und du kannst für verschiedene Charaktere, das sind 5 im Spiel, verschiedene, ich würde mal sagen, Mutatoren oder freischalten, also Buffs. Den kannst du einen von 5 aussuchen und das ist bis jetzt alles. Und das, über das Inventar kann man schon metamäßig ein bisschen besser werden, aber auch das ist ein bisschen unbefriedigend gelöst, weil es eben begrenzten Inventarplatz hast. Irgendwann hast du das Inventar voll und musst dann plötzlich anfangen, Dinge wegzuwerfen. Da ist pausiert das Spiel, Gott sei Dank, aber es ist nicht meine Lieblingsmetaprogression. Aber das Spiel fand ich durchaus interessant. Das ist so ein bisschen, also dieser Hades für arme Aspekt ist ein bisschen albern, weil es halt wirklich hart die Vorlage kopiert und einfach nicht erreicht. Aber irgendwie, das fühlt sich gut an. Es ist eins, das geht gut von der Hand. Ich bin mir nicht sicher, wie die Reise des Spiels weitergeht. In Akt 2 kommt jetzt doch irgendwie eine Metaprogression hinzu. Da habe ich Skilltrees gesehen im Trailer. Sowas gibt's bis jetzt noch gar nicht. Wer weiß, verändert sich das auch noch vollständig? Es gibt bis jetzt auch nur eine Map. Und irgendwie wirkt das auch alles noch ein bisschen unfertig, wie nicht zu Ende gedacht. Aber es hat was. Und ich bin fast der Meinung, dieser Vampire Survivors Klon, dieses Reverse Bullet Hell oder auch Bullet Heaven genannt, dieses Genre ist vielleicht sogar ein Irrweg, denn so Entscheidungen wie, ne, entscheide ich mich jetzt für den Elektro-Dash-Move oder nehme ich jetzt doch lieber die Tatsache, dass wenn ein Gegner brennt und er stirbt, hinterlässt er Feuer. Das könnte ja auch gut sein. Solche Entscheidungen, die sind cool, aber letztendlich ist das Gameplay dann doch ein bisschen primitiv. Hades hat halt ein anspruchsvolles Kern-Gameplay. Es ist ein richtiges Skillspiel mit wenigen bedachten Komponenten und da haben diese Entscheidungen eine viel höhere Tragweite. Und irgendwie finde ich, ist das Gameplay immer noch im Fundament ein bisschen zu anspruchslos, als ob das sich hier wirklich cool entfalten könnte. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob es vielleicht mehr Skill verlangt. Hat auf jeden Fall was. Es ist ein rotziges, kleines, schrulliges Spiel, das ich irgendwie erstaunlich gern gespielt habe. Es ist unter dieser 10-Euro-Grenze, wie viele Spiele dieser Art. Deswegen hat es mir überhaupt keine Schmerzen bereitet, mir das zu kaufen. Und ich habe da schon was rausgezogen, auch wenn ich so ein bisschen nicht so 100% hooked bin.
Also ich kann ja gar nicht abwarten, bis dieses Genre, das muss ja unweigerlich mal passieren, auf den Kopf gestellt wird und es dann diese, ich sag mal, Vampire-Surviving-Spiele gibt, in denen man dann eben den Dungeon Lord spielt, der eben so einen Held da im Anlauf sieht und dann sagt so, ja scheiße, 21 Minuten muss ich den jetzt beschäftigen, bis dann hier mein Superkiller kommt und dann ist das Spiel vorbei. Das ist ja in sich auch wieder reizvoll, ja. Ne? Das, darauf würde ich, da hätte ich, ja. Ich hoffe.
Es ist interessant zu sehen, wie dieses Genre sich gerade findet. Wir hatten Vampire Survivors, es ist ja auch nicht das erste Spiel dieser Art gewesen. Vampire Survivors hat Magic Survival kopiert, ein Mobile-Spiel aus Korea, was nicht schlimm ist. Und dann haben wir am Anfang ganz, ganz, ganz viele Spiele Vampire Survivors kopiert und dann haben wir plötzlich so ein bisschen andere Sachen bekommen. Wir haben dieses God of Weapons gespielt, wo du ein Kern-Gameplay zwischendurch Inventar-Tetris ist, plötzlich. Wir haben Brotato, wo ein Kern des Spiels plötzlich wirklich Synergien und Upgrades und Items sind und viel weniger das eigentliche Gameplay, was eher die zweite Pfeife spielt. Das ist super interessant. Und es geht auch weiter so, dass Spieleentwickler Neues probieren. Es scheint nach wie vor ein Genre zu sein, wo man sehr schnell ein Spiel programmieren kann. Ich habe das Gefühl, so ähnlich wie beim RPG Maker und Co. kannst du hier aus einem simplen Baukasten relativ schnell sowas zusammenbauen. Ich glaube, das sind die einzelnen Bausteine in vielen Spiele-Engines wie Unity und Godot einfach drin. Das ist jetzt nicht das Schwierigste auf der Welt.
Vor allem erinnere ich mich, ich habe damals ein Interview geführt mit dem Entwicklerteam von Halls of Torment, auch ne, Vampire Survivor-esque. Und da hat er auch nämlich gesagt, ein großer Grund, warum das auch so leicht zu machen sind, diese Spiele, also verhältnismäßig leicht, du brauchst halt keine richtige KI, weil das Einzige, was Gegner ja machen, ist ja auf dich zuzulaufen. Ja. Und das spart gerade einem kleinen Team extrem Kopfschmerz.
Ja. Ja, zwar auch schon ein paar Gegner, die sich anders verhalten, die weglaufen und Fernangriffe benutzen und so. Aber so, ansonsten, das hat schon was. Alles ist klar telegrafiert, ne? Gegner, auch gerade Bosse zeigen immer diese rote Linie, diese rote Fläche am Boden, wo sie jetzt gleich Schaden machen werden, kurz bevor sie angreifen. So ist immer Zeit auszuweichen. Ne? Dein Dash hat eine gewisse Cooldown-Zeit. Du kannst nicht unendlich viele Upgrades verschiedener Art aufeinander basteln. Du hast nur drei Gottheiten, aus deren Repertoire du dich bedienen kannst. Aber ne, musst halt Glück haben oder Items haben, die es dir ermöglichen, die Gottheit zu rerollen, um deine Lieblingskombination rauszufinden. Jede Gottheit hat so eine gewisse Geschmacksrichtung. Ne? Die Frostgottheit, das sind natürlich dann alles Skills und Fähigkeiten, die den Gegner langsam machen, die Feuergottheit mit Brandschaden, der Kriegsgott mit kritischem Schaden und so weiter. Und da ist schon relativ Tiefgang und Komplexität drin. Es macht Spaß, da Synergien und Builds zu gestalten. Das hat was. Und ich glaube, dieser ganze Optimierungs- und irgendwie einen Bildformen. Ja, früher haben wir das ja im Rahmen von 100 Stunden gemacht, indem wir unseren Diablo-Charakter nach oben gelevelt haben. Und ich weiß auch noch, dass ich mir damals diesen fucking auf Game FAQs, das habe ich mir sogar ausgedruckt auf meinem Laserdrucker, eine Anleitung für die Blizzard Sorceress. Ja, das war die Zauberin. Und das war die Geschmacksrichtung maximaler Eisschaden mit dem Blizzard-Zauber und alle Synergien mitnehmen. Da habe ich wirklich im Internet gab es dann für jedes Level-Up die Vorlage, wohin ich dieses Level-Up investieren soll, für die maximale Synergie. Und das habe ich mit Begeisterung gemacht.
Das finde ich so abgefahren. Das ist genauso absurd wie Kochen nach Rezept. Das ist,
ohne Rezept lernst du das Kochen nicht, Alter. Ich bin so gestrickt. Mir hat das Spaß gemacht. Ich habe dann auch irgendwann frustriert aufgegeben, weil ich einen Missklick hatte und plötzlich einen Skillpunkt völlig falsch, vergeben habe, da überhaupt nichts gebracht und ich wusste, ab jetzt ist es nicht mehr optimal und da bin ich ein bisschen, aber auf Level 70 bin ich dann von diesem Zug auch abgesprungen. Das war furchtbar. Aber früher haben wir das sowas halt über Wochen hinweg gemacht und heute können wir das binnen 10, 20 Minuten in dieser kondensierten Form. Und das, finde ich, macht diese Spiele aus. Das ist gar nicht so dieses Gegnerhorden kommen auf dich zu Gameplay. Das dient einfach irgendwie als eine kurze Skill-Abfrage und ne, bist du in der Power-Curve weit vorn genug oder nicht? Und dann wird wieder der spannende Gameplay-Teil gemacht, nämlich die Auswahl. Huhuhu, was level ich denn jetzt ab? Geil. Also ich finde, das wird mich auch die nächsten Jahre immer noch faszinieren und begeistern und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich dieses Genre weiterentwickeln wird und auch konkret dieses Spiel.
Schön. Weiterentwickeln ist ein gutes Stichwort für einen weiteren Kauf, den ich getätigt habe und der momentan auch zu, also wirklich zu einem Dauerbrenner bei mir auf der schon viel beschworenen Festplatte gehört. Und zwar heißt dieses Spiel Spellrogue. Mhm. Rogue, Spellrogue, zusammengeschrieben. Bevor ich es erkläre, kanntest du das?
Nein.
Weil das ist jetzt schon näher an deiner Nachbarschaft dran, was den Spielgeschmack angeht. Und das macht auch etwas, was du gerade bei deinem Spiel beschrieben hast, nämlich ein schon etabliertes Genre, sage ich mal. Nochmal, um eine neue, finde ich, schöne, frische Idee zu bereichern. Und das ist auch ein Grund, warum ich so gerne spiele. Also, im Grunde ist es ein, ja, Deckbuilding, Dungeon Crawler, Roguelike. Es geht hier um in einer Fantasy-Welt mit einem von drei so Elementarbeschwörern, sage ich mal, so eine Pflanzenfrau, so einem Feuertypi und so einem Wasserwesen. Muss man sich für einen von beiden entscheiden pro Run und dann läuft man los, wieder von Level zu Level, von Arena zu Arena und muss dann rundenweise dort gegen allerlei böse Kreaturen wieder kämpfen, irgendwelche so Schleimballen, irgendwelche komischen großen Rehe, andere Dämonenarten, genau, nur um sich das mal vorzustellen.
Ich sehe auch, ne, es gibt so eine Node-basierte Übersichtskarte, wo man sich sozusagen an manchen Wegpunkten aussuchen kann. Gehe ich jetzt über den Shop? Gehe ich über den Elite-Gegner? Es gibt Karten, die man aus einem Deck zieht. Also so weit wie Slay the Spire, aber...
Ja, um Gottes Willen, Sebastian.
Ich wollte dir eine Sprungschanze sein.
Ja, weil ich war doch schon in der Luft.
Nee, du warst noch auf der... Nee. Du bist gerade noch den Hang runtergerutscht vor der Sprungschanze. Das habe ich doch gemerkt.
Naja. Jedenfalls soweit so klassisch. Und jetzt kommt aber der Knaller, genau. Ganz spannend, es gibt eine Würfelmechanik. Und das ist echt, finde ich, interessant gemacht. Und zwar, wenn dann so ein Kampf losgeht, so ein rundenbasierter, sieht man erstmal, wie unsere Figur tatsächlich so eine Art Würfelhand wirft. Das heißt, es gibt so eine kleine Animation, dann wirft die Figur Würfel, klassischerweise erstmal drei. Die rollen dann so über den Bildschirm hinweg. Dann wird die Augenzahl dir angezeigt, was du gewürfelt hast. Das sind ganz normale W6 Würfel. Und dann werden die so rei sortiert nach ihrer Größe. Also 1, 2, 4 zum Beispiel. So, und jetzt wird's interessant. Die Karten, habe ich schon gesagt, ist ein Deckbuilding-Spiel. Mhm. Die Figuren haben Fähigkeiten, die auf Karten manifestiert sind. Die Karten verlangen eine gewisse Würfelaugenzahl, um überhaupt aktiviert werden zu können. Und jetzt beginnt quasi der spannende Teil des Spiels. Man würfelt also Runde für Runde seine drei Würfel da und hat dann einen Pool an Augen auf diesen Würfeln, aus dem man jetzt überlegen muss, wie kann ich damit meine Karten möglichst sinnvoll nutzen. Natürlich gibt es nämlich auch die Möglichkeit, Karten nicht einfach nur einzulösen. Ich sage mal, eine Karte braucht, um einmal einen Gegner anzugreifen, die Augenzahl 3 hat man, wunderbar. Es gibt auch Karten, die sind zum Beispiel mächtiger. Da musst du eine Gesamtaugenzahl von 9 erreichen und kannst dann da schon mal anfangen anzusparen. Du kannst dann sagen, okay, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, zweimal eine 4 gewürfelt, das reicht nicht ganz. Ich kann die aber trotzdem schon mal quasi auf die Karte packen, dann laden die beiden Würfel die Karte auf, dann brauche ich in der nächsten Runde noch eine 1 und dann reicht das schon. Und das ist das Spielprinzip. Und das, man kann sich schon vorstellen, wird gefühlt ins Unendliche komplizierter durch die Anzahl der Karten und die Funktionsweise der Karten, die man freischaltet. Es ist auch eines dieser Spiele mit zahlreichen passiven Attributen, die auf den Gegner angewandt werden können. Verletzung, Blutung, Gift und all das hat wieder Synergien mit den Karten. Um vielleicht noch ein letztes Beispiel zu nennen, was ich besonders spannend finde. Es gibt Gegnerarten, die können deine eigenen Würfelkarten verfluchen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel 5 Karten hast, 5 theoretische Angriffe, die du aufladen könntest, werden 3 verflucht. Und verfluchen bedeutet, wenn du eine verfluchte Karte oder eine daneben liegende Karte mit Würfeln aufladen willst, blockst du dir selbst die Karte. Die wird dann quasi aus dem Spiel genommen. Das heißt, plötzlich gibt es Runden, in denen du gar nicht mehr Karten benutzen kannst mit deinen Würfeln, weil sie verflucht sind. Und da greift ganz viel Mechanik aneinander über, alles basierend auf dieser tollen Würfelspielidee. Das macht einen Heidenspaß.
Ist schon krass. Ich habe mir den Trailer zum Spiel angeschaut vor dem Podcast. Du hast mir schon verraten, worum es gehen wird. Ich finde, der Trailer ist super. Der erklärt das Spiel sehr, sehr gut. Und als ich nämlich am Anfang die Steam-Seite sah und gesehen habe, hier wird Slay the Spire, aber mit Würfeln on top. Und ich dachte mir, was für ein Bullshit. Ja. Wirklich, oh, muss das sein? Ach komm, jetzt hier, komm, kommst du mit dem nächsten Gimmick um die Ecke. Es fällt ihnen wirklich nichts mehr ein. Das hat wirklich der Spiele-Pitch-Generator ausgespuckt. Aber da war ich
richtig hart, ey. Ich fand.
Nein. Ist das, ich muss es aber sagen, das ist wirklich clever. Denn letztendlich ersetzen ja die Würfel in dem Sinne die magische Ressource, die die anderen Spiele dieser Art haben, sozusagen die Mana-Punkte. Das ist ja etwas, ne? Bei Slay the Spire hast du am Anfang, glaube ich, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr wie viel, ich habe das länger nicht mehr gespielt, irgendwie 3 Mana-Punkte pro Runde und kannst dann irgendwie eine gewisse Anzahl Karten spielen und das würden dann an wenigen Punkten so beim Level, beim nächsten Spiellevel, also bei der nächsten Etage des Turms, die man betritt, gibt's dann nochmal irgendwie eine mehr und das ist dann signifikant und genauso kann man ja aber auch, ne, diese Mana-Punkte durch einen Würfel ausdrücken und irgendwie spannender machen und da Mechanik reinbringen und im Trailer siehst du eben auch, ne, da gibt's Karten, die wollen eine gerade oder eine ungerade Würfelzahl haben. Es gibt Karten, die wiederum die Würfel verändern, die du noch nicht ausgespielt hast. Es gibt Charaktere, die auch richtig darum gebaut sind, die eigenen Würfe, nachdem du sie getan hast, nochmal zu modifizieren und sowas. Da kann man schon was damit machen. Das ist krass.
Ja, und es ist halt auch da wieder so ein Spiel, es geht wahnsinnig in die Tiefe. Also die Karten, die man nach und nach freischaltet, die sind versammelt in so Art Zauberbüchern und die muss man sich quasi mit Spielfortschritt erst freischalten, was natürlich klug ist, weil das Spiel sonst, glaube ich, hart überfordernd wäre, wenn von Anfang an das komplette Deck potenziell verfügbar wäre. Und aber auch so sind da Karten dabei. Du, da sitze ich manchmal schon an einem Nachmittag davor und denke mir, okay, das lese ich jetzt direkt nochmal. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles jetzt ergibt, weil das teilweise so viele ineinandergreifende Synergien sind. Aber für diejenigen, die das mögen, und ich gehöre da noch dazu, auch wenn es mir fast schon wieder eine Spur zu schwer ist, ist das halt so ein in die Tiefe gehendes Spiel. Es ist noch Early Access, wird es wohl auch noch eine ganze Weile bleiben. Es ist nämlich erst im Early Access im Februar diesen Jahres, also vor 2 Monaten erschienen. Aber ich habe es noch nicht durch von dem, was man bisher spielen kann. Ich habe auch noch nicht alle 3 Charaktere freigeschaltet, sondern erst 2. Da steckt eine Menge drin. Und dann, das möchte ich vielleicht noch zuletzt sagen, weil das auch gar nicht mal so unwichtig ist für mich zumindest, es ist auch wirklich schön inszeniert. Also die Farben, die da gezeigt werden, das sind alles ganz saftige, satte Farben, die Animation butterweich, das sieht alles so schön gemacht auch aus. Also man guckt es auch einfach gerne an, was da auf dem Bildschirm passiert. Das genieße ich wirklich sehr.
Und es hat doch so einen Tüftelfaktor, ne? Weil das ist eins von den Spielen, wo du genau weißt, was der Gegner jetzt machen wird, wenn er angreift, wo du von der praktischen Preview bekommst, wie viel Schaden du nehmen wirst und du wirklich genau austüfteln und rechnen kannst, wie du den optimalen Zug spielst. Ja. Und dann musst du aber Würfelglück haben. Das ist schon krass. Hier kommt ja eine viel größere Glückskomponente rein als bei sowas wie Slay the Spire. Da ist das große Glück, welche Karten du ziehst. Und das kannst du ja sogar noch durch Spezialkarten und Fähigkeiten und Relikte und sowas beeinflussen. Aber hier ist es ja schon irgendwie. Ist es nicht manchmal ein bisschen zu viel des Guten in Sachen Würfelglück?
Also es gibt auch hier Items, die zum Beispiel die Würfelanzahlen verändern können, so ein Trank, den du dann trinkst und dann bekommst du in der nächsten Runde 5 Würfel statt 3 oder du kannst die Augen nochmal neu würfeln oder sowas. Es ist schon viel, aber deswegen sage ich auch, das ist schon eher was für Leute, die da auch Bock drauf haben, dass es komplexer wird. Wenn ich da zurückdenke an mein hier Deepest Chamber, das ist ja dagegen ein Babyspiel. Also das ist sehr viel einfacher, hat auch einen eigenen Twist mit so Kartenspielmechaniken, aber das ist insgesamt sehr viel geradliniger als das hier. Übrigens von einem dänischen Studio, wird nochmal wichtig, wenn ich dann zu meinem Wunschlisten
spiele. Okay, sehr schön, sehr schön. Ich bin ja kein, ich weiß nicht wieso, ich habe hier und da auch schon mal in so Spiele reingespielt wie Dicey Dungeons, wo eben ne, dieses klassische Roguelite Dungeon Crawler Spiel eben nicht mit Karten, sondern mit Würfeln inszeniert wird. Oder Slice and Dice könnte dir auch sehr gefallen. Das ist, glaube ich, jetzt sogar eine 1.0-Version rausgekommen, wo eben auch
das kenn ich schon.
Keine Karten gezogen, sondern Würfel gewürfelt werden. Und ich weiß nicht, wieso, ist, glaube ich, eine psychologische Geschichte. Ich empfinde Würfel werfen als viel schwieriger so vom, ich akzeptiere da Pech viel schwerer, als wenn ich Karten ziehe. Auch wenn die Wahrscheinlichkeiten da jetzt wahrscheinlich auch genauso berechenbar sind, es wahrscheinlich viel einfacher ist, im Kopf sich auszumalen, ich habe so den Effekt, den ich will, auf 3 Würfelseiten, also 50-50, ne, weiß ich nicht, wenn ich 3 Karten, die ich haben will, sind in diesem Deck von noch 20 Karten, dann habe ich trotzdem ein besseres Gefühl, auf die drei Karten zu hoffen. Und weiß auch nicht, irgendwie hauen mich solche Würfelspiele extrem schnell wieder raus. Ich habe keinen Bock, über Würfel nachzudenken. Ich habe keinen Bock, da mir die Chancen auszumalen. Ich bin frustriert, wenn es falsch läuft. Ich werde viel zu schnell ungeduldig. Ich entscheide mich immer dafür, nochmal neu zu würfeln. Ich habe gefühlt nie Glück damit. Es ist furchtbar. Ich komme da einfach nicht ran. Obwohl man über so, ne, diese Würfelmechanik, ne, jede Seite hat eine Chance von einem Sechstel zu kommen, wo man eigentlich als so rein statistisch und Min-Maxing-mäßig da super einfach drüber nachdenken kann. Ich kann's nicht. Ich, ja.
Mega geil. Vollkommen richtig. So, also, das war Spellrock. Wenn du magst, würde ich ja das Mikrofon wieder auf deinen Tisch
richtig
legen.
Richtig. Ganz kurz noch eine Frage. Hast du denn jemals Slay the Spire gespielt? Den absoluten Platzhirsch ja und das Best Game of the Genre?
Ich habe das gespielt, aber auch erst jetzt vor einigen Monaten mal. Und ich muss sagen, es ist, also, was mir schon schwer fiel, ist ja kackhässlich. Also, das ist ein richtig hässliches Spiel. Ich halte das nicht aus. Das sieht echt nicht doll aus. Und das ist schon nach, also. Und es wirkt auf eine Weise, wenn man jetzt diese ganzen Spielarten kennt, auf die unschöne Weise pur. Es ist wie, weiß ich nicht, wenn du dein Leben lang, wirklich dein Leben lang Curry King gegessen hast, das Ding von der Mikrowelle, da wo du dieses Currypulver noch reinmachen kannst und dann dir denkst so, okay, vielleicht esse ich einfach mal nur eine Plastikschale und dann merkst, das schmeckt boah nicht.
Boah. Es ist echt krass. Also, wenn ich gesagt hätte, es ist eine Wiener Würstchen und eine Bockwurst, da wäre ich mit der Metapher mitgegangen, ja. Aber nur die Plastikschale. Ey, Slay the Spire, es ist, das will dich nicht überfordern und ist gerade am Anfang ein bisschen limitiert und das öffnet sich auf so eine angenehme Art und Weise. Und da steckt so viel Herz und Liebe drin. Das ist so charmant in seinem Gegnerdesign und in Gegnerbeschreibung. Natürlich ist es auch ein bisschen älter. Es wurde mehrmals überarbeitet und übertroffen und verändert von vielen anderen Spielen und Nachahmern und so weiter und so fort. Und ist auch das ist nicht das erste seiner Art. Krass.
Ich bin halt gespannt, das ist der zweite Teil, wurde ja angekündigt, ne? Der soll irgendwann, glaube ich, sogar noch dieses Jahr erscheinen.
Ich glaube nächstes.
Nächstes Jahr, okay. Nächstes Jahr bin mir da auch nicht sicher. Da will ich auf jeden Fall mit einsteigen, weil ich bin natürlich, das ist natürlich super spannend, dann mal zu gucken, quasi der Platzhirsch, der Klassiker von früher. Was hat denn der jetzt gemacht in der Zwischenzeit, ne? Wenn sich das Genre so weiterentwickelt, bleibt er da auf den alten Schienen? Will er das, was ja auch völlig in Ordnung ist? Oder macht er dann doch auch was Eigenes Neues? Da bin ich gespannt. Ja. Aber es sieht auch leider schon wieder so.
Alter, ist krass. Das ist wirklich krass. Ich hab die Ankündigung gesehen von Slay the Spire 2. Das war auch in diesem Triple I Showcase. Und das war einfach geil. Das war, da waren so ein paar Easter Eggs, dass du während du den Trailer gesehen hast, als Auskenner bereits erkannt hast. Oh, das ist der Händler. Und, hier, das ist Slay the Spire. Und dann, da kommt die Musik. Und, dann wurde ich abgeholt. Und yes, Slay the Spire 2, wie schön. Und dann habe ich die Steam-Page aufgemacht und sehe natürlich, okay. Die haben den Grafikstil beibehalten. Er ist offensichtlich ein bisschen höher aufgelöst, ein bisschen detailreicher, höchstwahrscheinlich auch deutlich besser animiert. Damit rechne ich einfach mal. Cool, freue mich. Und Gift und Galle in den Steam-Diskussionsforum. Alter Vater, also ich weiß auch nicht, was los mit den, was ist denn eigentlich mit den Leuten los heutzutage? Also der Umgang im Internet, ne, generell, alles ein bisschen bescheuert geworden. Aber wie hier, das Sequel zu einem Indie-Spiel, was gerade mal angekündigt ist, ja, was nächstes Jahr irgendwann rauskommt, bereits vorverurteilt wird, dass man ja, ne, das hätte man ja in der Mod besser machen können, ne, da wollen die uns abzocken, DLC hätte ja auch gereicht, da tut sich ja gar nichts, wuff, 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 kotz, kotz. Abgefahren. Es hat ein bisschen abgenommen, also die große Welle war direkt nach dem Reveal-Trailer, aber ich bin wirklich, wirklich erschüttert. Es ist wirklich ein Spiel, mit dem ich so viel Freude hatte, wo ich den Entwicklern also definitiv zutraue, dass sie ein gutes Sequel machen und ne, in ihren paar GIFs, die sie in die Seite eingebunden haben, und ich sage GIFs, sieht man bereits, dass die Gegner so viel besser animiert sind als vorher. Da freue ich mich doch einfach. Und das sind kreative neue Gegner-Designs. Ist das da eine Maus in einem kleinen Walking-Roboter, den sie mit ein paar Armaturen bedient, hat die Maus vier Arme? Ist es ein absolut fantastisches Design? Fucking ja.
Die Frage ist jetzt, hast du diese Begeisterung da auch geschrieben in den Kommentarbereich?
Ich nehme an sowas nicht teil.
Das ist das Problem.
Nein, komm, nee, wirklich, nein. Nein. Es gibt keine Pflicht, hier auch irgendwie nee, da würde ich mein Leben nicht mehr
führen. Nee, das sind ja auch Idioten. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist einfach Quatsch. Ja. Internetführerschein, weg damit.
Gut, zweite Frage, die ich noch an dich habe. Wie sieht es denn auf der CE-Festplatte gerade bei dir aus? Wie stehen unsere Chancen?
Ach, Nein, nein, nein. Also sehr gut. Ich habe das im Bauchgefühl, weil ich möchte jetzt auch nicht diese Ansicht öffnen, weil Arbeitsspeicher ist ein weiterer limitierender Faktor. Und wenn ich jetzt meinem...
ich habe gerade getrunken. Sag doch sowas nicht. Wieso sagst du sowas?
Und wenn ich jetzt auch noch den PC sage, du mein Freund, ne? Also ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf meine Festplatte schauen, dann sagt er, alles klar, aber nicht heute, mein Freund. Am Montag ist ein neuer Arbeitstag und dann geht das Ding aus. Deswegen lassen wir das schön. Das wird alles gut gehen, Sebastian. Vertrau mir.
Ich vertraue dir nicht.
In meine kleinen, samtenen Hände.
ich vertraue dir nicht.
Also.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Erzähl doch.
Das andere Spiel, das ich vor kurzem gespielt habe und auch durchgespielt habe, überwältigend positiv, ja. Insgesamt 96% von 4245 Usern haben das Ding als gut beschrieben, ne? Da höre ich jetzt schon, wie manche Ohren gespitzt werden, wie der ein oder andere Freund an den Geräten sich also nach vorne lehnt, eben noch im Sessel ganz entspannt, uns genossen, aber jetzt ist spannend, ne? Der ein oder andere öffnet schon Google. Das Spiel heißt,
ja.
The Gnorp Epilogue. Das V ist in Anführungszeichen. Also, ne, The Gnorp Epilogue. Ganz einfach. G-N-O-R-P. Das sollte reichen bei Steam. Das ist ein witziges Spiel.
Willst du da was erzählen oder war's das?
Ich will das erstmal kurz wirken lassen. Ne?
Also erstmal, dass die Leute gucken können.
Ja, ganz genau. Was hast du denn? Ich habe dir ja einen Link zur Steam-Seite geschickt. Ne? Ja. Was ist denn deine erste Emotion gewesen?
Also ich habe zwei, kann ich sagen. Der erste Eindruck war, das sieht komisch aus. Weiß ich noch nicht, ob ich es mag. Und dann, als es noch auf der Kippe stand, sah ich das erste Bild und da sieht man in einer erstmal geradezu monochromen Umgebung, sehr stark stilisiert, keine Ahnung, was man da eigentlich sehen soll, ganz viele kleine rote, farbige Punkte, verschiedenfarbige Punkte. Und dann wusste ich ja, weil die Empfehlung jetzt von dir kam, das ist bestimmt so ein scheiß Klickerspiel.
Yes.
Und dann habe ich das Interesse, oh nein. Ich habe mir nichts mehr angeguckt. Oh, lag ich auch noch richtig, ey.
Es ist ein Idle-Spiel. Es ist eine dieser Skinner-Boxen, die dich irgendwie beschäftigen, ohne dass du wirklich was tust. Und das ist in diesem Fall ganz wunderbar gerahmt. Viele Spiele dieser Art, ne? Raid Shadow Legends ist ja auch eigentlich ein Idle-Spiel. Falls ihr das mal, ihr müsst das nicht runterladen, keine Sorge. Und viele andere Nicht-Spiele und gerade im Mobile-Bereich sind da riesige Abzock-Industrien um sowas entstanden. Diese ganzen Tycoon-Spiele, teilweise auch aus Deutschland, benutzen alle diese Idle-Mechanik, dass man irgendwelche Dinge herstellt und das wird eskalierend schneller und gigantischer und die Zahlen werden immer größer. Aber es gibt kein Ziel und die Abstände zwischen den interessanten Entscheidungen werden immer größer und irgendwann verlangen die Free-to-Play-Varianten davon Geld. Davon habe ich mich inzwischen auch gelöst. Ich bin fasziniert davon, von der Sogwirkung solcher Spiele und habe da auch damals zu GameStar-Zeiten schon Videos drüber gemacht und mich mit dieser Faszination auseinandergesetzt. The Gnorp Epilogue, ein Apolog ist übrigens eine Art Geschichte. Ja?
Ist das nicht eine Apologie? Ist das nicht Apologie?
Der Begriff Apolog, ich zitiere Wikipedia, bezeichnete ursprünglich eine märchenhafte Erzählung. Ja? Später Richtung lehrreiche Fabeln und die Moral von der Geschichte. Ja, das ist ein Apolog. Jedenfalls habe ich diese.
Ich habe gerade nochmal im Stohwasser nachgeguckt, im altgriechischen Lexikon. Die vier Archäologen, die gerade zuhören, müssen schmunzeln. Ich weiß es doch. Ihr da hinten, Reihe 8, 2 Cola auf euren Nacken. Nee, Quatsch, auf meinen. Oh Gott, entschuldige. Deswegen habe ich keine Live-Show. Die Leute würden ärmer nach Hause gehen.
Sehr gut. Zum einen ist es ganz kurios und witzig inszeniert und zum anderen ist es eins von diesen netten Spielen, ne? Kostet irgendwie 6 Euro. Das findet eine schöne Rahmung und eine Schleife und ein Ende für ein Spiel dieser Art. Das beschäftigt dich eine Weile und dann lässt es sich wieder gehen und gibt dir das gute Gefühl, ach, das war nett. Und das habe ich ja auch. Das ist echt schön. Zum einen ist es die Inszenierung. Du hast hier eine monochrome Welt, die ist eigentlich ein schwarzer Hintergrund und da sind so mit weißen Linien und Pixeln und ganz, ganz wenigen farbigen Akzenten ist da so ein bisschen was gezeichnet. Das sind die Gnorps, die Titelgebenden, das sind so kleine so Männchen, die bestehen eigentlich nur aus großen Köpfen mit so zwei Punktaugen und die wuseln da so durch die Gegend in so einer flachen Linie, die ist der Boden und da stehen ein paar Bäume und am Anfang ist da sonst nichts. Dann ist da dieser große Stein. Oh. Und diesen Stein kannst du mit der Maus anklicken und dann fallen aus diesem Stein Splitter raus und die fallen auf einen Platz rechts von diesem Stein. Huh. Und und dann kannst du auf diese Splitter draufklicken und dann fliegen die alle wieder ein Stück nach rechts. Und irgendwann hast du sie so weit nach rechts geklickt, dass sie in so eine Art Trichter, in so eine Sammelstation reinfallen. Und das sind diese kleinen Knorps und die freuen sich. Und dann hast du Shards gesammelt, also Splitter. Und für 10 Shards kannst du dann einen Knorp kaufen, der diese Splitter aufhebt. Ah, denkst du dir. Und der bringt sie dann automatisch in diese Sammelstelle. Also musst du nur noch diesen Stein anklicken, um Splitter zu sammeln. Und das ist natürlich wie jedes andere Spiel dieser Art, eskaliert das dann und so weiter. Du kannst dann später auch Knorps freischalten, die beispielsweise mit Jetpacks in die Luft steigen, um dann auf diesen Splitter draufzufallen und da auf diesen Stein draufzufallen und dadurch Splitter abzubauen. Du kannst Knorps rekrutieren im Slam Club. Die lernen da, wie man mit Headbutts diesen Stein attackiert und dann eben auch Splitter raushaut. Und du rekrutierst auf der einen Seite irgendwie Knorps, ne? Die ist eine Ressource, wie viele praktisch Arbeiter du hast und verteilst sie zu gewissen Jobs. Die können auf verschiedenste Art und Weise diesen Stein angreifen und ihm Schaden, DPS zufügen. Und auf der anderen Seite brauchst du auch Knorps, die auf irgendeine Art und Weise die Splitter, die da rausfallen, in einem großen Bogen und die dann zu einem großen weißen Berg werden, der rechts neben diesem Stein liegt, die den auch irgendwie abbauen. Ne? Da gibt's kleine Bergsteiger, die oben auf diesem Haufen rumklettern und Steine nach rechts werfen. Es gibt dann Sammler, es gibt Drohnen und so weiter. Und für all das baust du Gebäude und so wird aus dieser leeren Landschaft plötzlich so eine kleine Knorpstadt und ständig fliegen Splitter durch die Gegend. Es ist halt einen riesigen, wunderbaren Wuselfaktor, wie das alles sich so entwickelt. Und irgendwann, und das ist auch der Clou im Spiel, kommst du einfach nicht weiter. Da gerät diese ganze Industrie so ein bisschen zu in so einen Zustand, so ein Äquivalenz und Equilibrium, wo du baust viel ab, du stellst viel her, aber alle Upgrades, alle neuen Gnorps kosten unglaublich viel Geld und du denkst dir, und dann fängst du von vorn an.
Heftig, ey. Weißt du was über...
Hast du zugehört? Hast du gar nicht zugehört? Welche Fragen hast du? Ich habe Antworten vorbereitet.
Ich habe tatsächlich Fragen eigentlich. Und zwar, was mich noch mehr interessieren würde, was weißt du denn über den Entwickler dahinter, diesen Maiko mit Y?
Nix.
Ah ja.
Cooler Typ. geiler Spielegeschmack.
Weil das war für mich nochmal Anknüpfpunkt, das fand ich ganz interessant. Das ist ein Norweger, der hat das Spiel sich ausgedacht in seinen 20ern. Und hat in einem Interview erzählt, der wollte einfach irgend so ein kleines Projekt machen, das bestenfalls ihm ein bisschen Geld reinbringt. Und ich glaube, das ist gelungen. Das Spiel ist ja super erfolgreich, absurd erfolgreich.
Ja, ganz genau. Was heißt in seinen 20ern? Der ist immer noch in seinen 20ern. Das Spiel ist doch jetzt nicht so alt.
Also, stimmt. Ja, wenn er das mit 29 gemacht hat und Geburtstag hat am 1. Januar, dann ist der in seinen 30ern.
Ja, also... auf jeden Fall ist das ein cooles kleines Ding und es hat eben eine wunderbare Spirale, die ich von Spielen dieser Art nicht kenne. Normalerweise ist es so, du schaltest immer neue Upgrades frei und wirst immer effizienter im Ressourcenabbau von irgendeiner Fantasieressource und alles wird größer. Irgendwann werden dann die Zahlen nur noch mit E-Funktionen ausgedrückt, weil sie so groß geworden sind, dass man sie sonst nicht mehr auf dem Bildschirm präsentieren könnte. Das ist hier ein bisschen anders. Zum einen hast du mit den Upgrades durchaus eine gewisse Vielfalt und eine Strategie. Du hast verschiedene Spielweisen, die zum Sieg führen können, die du ausprobieren musst. Da gibt es zum Beispiel Knorps, denen kannst du eine Waffe in die Hand drücken, die schießen dann auf den Stein. Und da gibt es verschiedene Synergien, die du ebenfalls als Upgrade freischalten kannst, die stärker machen, wo du aber auch praktisch aufgibst, irgendwelche Ressourcen vielleicht woanders hinzustecken. Und es gibt diesen räumlichen Effekt, ne? Du klickst nicht auf den Stein und kriegst eine Ressource, sondern sie fällt wirklich als Item aus diesem Stein raus und muss dann auch wirklich räumlich irgendwo hingeschafft werden. Es gibt Sachen wie ein Upgrade, dass wenn der Stein brennt, dann schießen die Splitter ganz besonders hoch und weit von ihm raus und die Träger müssen nicht so weit nach links gehen, um ihn abzubauen. Es gibt andererseits auch ein Upgrade, das man freischalten kann, dass dann, wenn die Träger über 50% des Weges gehen müssen, dass es plötzlich die Leute, die Steine abbauen, motiviert, besser zu sein und schneller zu arbeiten. Und das ist ein schönes, komplexes, aber auch nicht überbordendes, kleines Konstrukt, was man sich da aufbaut aus Checks und Balances, so ein kleines Mobile, an dem es echt Spaß macht. macht, rumzuspielen. Und zum anderen gibt es eine gewisse Metaprogression. Zum einen schaltest du Upgrade-Punkte frei. Je höher deine Abbaurate ist, desto mehr. Und irgendwann, wenn du nicht mehr vorankommst, machst du sozusagen einen Prestige-Modus, fängst von vorn an, hast aber diese Upgrade-Punkte, die kommen dann in so ein Meta-Skill-Tree mit rein. Und da kannst du sehr, sehr mächtige Boosts freischalten, die aber auch teilweise irgendwie sich gegenseitig ein bisschen ausschließen, die teilweise so ein paar Synergien schlechter machen, andere dafür besser, wo du auch nicht, ne, blind einfach alle haben willst, sondern auch überlegst, wie mache ich das in meinem nächsten Run? Und in deinem nächsten Run bist du dann sehr viel schneller an dem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Oder das ganze Early Game geht dann echt schnell von der Hand. Und da kann man ein bisschen rumfummeln und tun und machen. Und okay, ich zugegeben, einmal habe ich es über Nacht laufen lassen. Bin ins Bett gegangen und habe mir einfach gedacht, ich lasse es auch. Ich will das jetzt. Also, und dann habe ich es aber auch nach 20 Nettostunden durchgespielt gehabt. Es gab einen Abspann und ich war wirklich zufrieden mit dieser netten kleinen Fummelei. Es hat genau es knetet meine Zirbeldrüse auf genau die richtige Art und Weise. Alles wird größer, schneller, bunter. Es gibt so Kompressionsevents, wo praktisch der Berg, den du da erzeugst oder seinem eigenen Gewicht zusammenbricht und sozusagen den Stein dichter macht und dann werden da bunte Steine draus. Am Ende gibt es ein absolutes geiles Pixelchaos. Raketen fliegen durch die Luft. Dutzende von diesen kleinen Gnorps springen durch die Gegend. Das ist der Wuselfaktor ohne Ende. Am Ende hat man das beste Upgrade ist der Garten. Ja, das ist auch wunderbar. So, da steckt so viel Liebe drin, denn dann werden dann die Früchte in diesem Garten geerntet und du siehst sie in diesen kleinen bunten gelben, blauen und grünen Pixeln dabei zu, wie sie in so einer Maschine gepresst werden und ein kleiner Knorp, der kümmert sich dann darum, der macht dann Saft raus und dann siehst du wirklich die Pipeline, der Saft dann am Saftstand landet, ja, und der grüne Saft beispielsweise, da stehen die Knorps schon Schlange und der Knorp trinkt den grünen Saft und dann kotzt er und sein Kotzstrahl, ja, schießt ihn über die Map des Spiels, bis er auf dem Stein zerplatzt und die Kotze macht dann Säureschaden. Das ist fantastisch. Okay, so viel, das ist doch geil, so viel Putzigkeit und Cleverness und Humor drin und es ist auch irgendwann vorbei, es kostet nicht viel. Ich bin begeistert und ich weiß, anders als du, ja, werden hier Kenner des Genres wissen schnalzen und haben längst den Steam-Kauf getätigt.
Ich habe die Seite blockiert jetzt. Nur Epilog, zeige mir nicht mehr Ergebnisse dieser Art. Nein, ist ja alles in Ordnung. Ist ja alles gut. Aber ich fühlte mich auch so ein bisschen wie in Heidelberg damals im ersten Semester, als ich eigentlich in die Einführungsveranstaltung unsere Festplatten gehen wollte und dann in Hörsaal 307 statt 308 reinwanderte und jetzt dann plötzlich saß in der Apologie für Norb und mir dachte, weiß ich nicht, ist alles uninteressant, was da erzählt wird. Habe ich das wirklich ausgewählt als Studienfach? Mit anderen Worten, vielen Dank, Herr Stange, für dieses Referat. Wir müssen ja weitermachen.
Ich bin mal versehentlich bei den Kunsthistorikern gelandet, damals in meinem Studium. Und zwei Fragen hatte ich im Kopf. Zum einen, das ist doch gar nicht Drittes Reich. Moment mal, hä? Und der zweite Gedanke, warum sind hier nur Frauen? Ja. Ich hatte den falschen Studiengang.
Ich habe zwei Semester da mal reingelinst, aus vielen Gründen. Es war toll, war eine schöne Erfahrung. Hatten auch tolle Kunsthistoriker-Partys. Jedenfalls, Party. Feiert diese MP3-Spur weiterhin, denn wir sind noch nicht ganz durch. Wir kommen langsam zum Nachgang, beziehungsweise auch zu einem Moment, wo du dich ja nochmal rechtfertigen musst, habe ich schon erahnt, beziehungsweise erfahren. Und zwar, jetzt geht es ja darum, nochmal nach diesen Käufen zu schauen, was haben wir denn zuletzt jeweils nochmal auf unsere Wunschliste für die Zukunft gepackt? Spiele, an denen wir vorbeigescrollt sind, womöglich vielleicht sogar mal eine Demo gespielt haben, keine Ahnung, die aber noch in ferner Zukunft erscheinen und von denen wir denken, wir wollen es trotzdem mal den Leuten erzählen. Und da hörte ich ja, Sebastian, du hast dieses Wunschlisten-Feature gar nicht in aktiver Betätigung. Du nutzt das gar nicht bei Steam, dieses schöne
also,
Ding.
Also, da ist es. Ich guck mal. Oh doch, ich habe was auf der Wunschliste, krass.
Aha.
Nicht aktiv. Ich habe jetzt auch wirklich suchen müssen, wo die Wunschliste ist. Ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren, habe ich meine Wunschliste irgendwie angeklickt, habe mir gedacht, okay. Und dann hat Steam angefangen, mir E-Mails zu schicken.
Ja.
Und das Spiel auf deiner Wunschliste ist jetzt erschienen. Das Spiel auf deiner Wunschliste ist rabattiert. Und es hat mich so genervt. Da habe ich seitdem nie wieder ein Spiel auf meine Wunschliste gesetzt.
Also ich habe aktuell 847 Titel auf der Wunschliste und die sind alle händisch geklickt, da ist kein Versehen dabei. Also ich benutze dieses Feature richtig gern und ich begrüße auch mittlerweile, dass bei den großen Events auf Steam vor allem, also hier irgendwelche Sales, Rabattaktionen, aber auch so Steam Next Fest, keine Ahnung, dass das mittlerweile technisch so gelöst ist, dass du über die Kacheln drüber scrollen kannst und dann wird da schon so ein kleines Vorschaukachelchen geöffnet und dann kannst du aus der Vorschaukachel heraus schon das Spiel auf die Wunschliste packen und das ist natürlich großartig. Da kannst du nicht mehr diesen doofen Extraweg dann in den Shop rein und musst dann nochmal hier und da, nee, kannst direkt was
ja, Moment, okay. Ich kann schon verstehen, dass die Wunschliste ein gutes Feature ist. Das sorgt für Sichtbarkeit, für Indie-Entwickler, für die ist Wunschliste echt was wert. Das sorgt auch dafür, dass das Steam-Algorithmus die Spieler anders gewichtet. Ich kann verstehen, dass man denen da was Gutes tut. Aber hast du dir mit 800 plus Wunschlistenplätzen nicht komplett dieses Feature zugestopft?
Nein, gar nicht. Das Schöne ist, also das ist für mich quasi meine kuratierte Release-Liste, die vor allem nach zwei Dingen die von zwei Quellen gespeist wird, sag ich mal. Zum einen tatsächlich ganz im spielejournalistischen Sinne Spiele, die irgendwann mal erscheinen werden, denen ich begegnet bin, wo ich mir denke, okay, auf jeden Fall wird das interessant für mich, beruflich, privat, unbedingt auf die Wunschliste, weil ich dann eine E-Mail bekomme, wie du es ja schon gesagt hast, wenn das Spiel erscheint, das ist super. Das heißt, ich muss nicht mehr extra mir in meinem Debattierordner da...
Du wirst doch von E-Mails jetzt zugeschissen. Da kommen doch am Tag 15.
Naja, es gehört zum Job. Also sich durch die E-Mails durchzuarbeiten. Ich finde das jetzt nicht verkehrt. Jedenfalls, genau, das finde ich gut. Das nimmt mir viel Arbeit ab, weil ich dann daran erinnert werde, das Spiel ist jetzt erschienen. Und zum anderen auch super praktisch, wenn du eben Spiele siehst, die dich interessieren, jetzt vielleicht nur privat, und dann aber auch denkst, weiß ich nicht, gerade doppelte Miete in Hamburg oder so, ich glaube, ich spare mal ein bisschen Geld. Ich pack's auf die Wunschliste für die nächste Rabattaktion. Und so kommen diese 800 plus Titel zusammen. Und du kannst die Wunschliste ja selbst auch, finde ich, sehr gut sortieren, wenn zum Beispiel du dann mal sortieren möchtest nach, okay, was sind denn die Spiele, die momentan überhaupt im Rabatt sind von diesen über 800? Und dann bekommst du aufgezählt alle Spiele, was du dann auch nochmal feinjustieren kannst, die jetzt gerade in der Rabattaktion drin sind. Und das ist halt schon echt ein gutes Feature. Also benutze ich wirklich gerne. Ist sehr hilfreich.
Also schaust du öfters mal einfach bei Steam in deiner Wunschliste.
Ja, auf jeden Fall. Ich schmöker da, wenn mir mal wieder nach was ist, was Neuem, gucke ich zuallererst dort, was da gerade so drin rumhängt.
Und haust du sie auch manchmal raus? Säuberst du diese Liste manchmal?
Ja. Es gibt auch Spiele beim nochmaligen Durchschauen, die mir dann begegnen, wo ich gar nicht mehr nachvollziehen kann, warum die drauf sind. Die ich bei einem anderen Store mittlerweile gekauft habe, dann wird das auch nachkorrigiert. Also das ist quasi mein Desktop. Das macht mir Spaß.
Okay. Abgefahren.
Ja.
Ja gut, ich kann halt auch nichts zur Funktionalität dieser Wunschliste sagen. Ich habe jetzt einen Titel drin, da war mir zugegeben.
Welcher denn eigentlich? Das ist ja hochinteressant.
Vom letzten Jahr. Army of Ruin, das ist ein Vampire-Survival-Klon. Damals habe ich mich mal durch die Klone gespielt und der wurde irgendwo empfohlen und da habe ich mir gedacht,
die Wunschliste.
Habe ich gedacht, 7,50 Euro, das ist schon viel, ne? Ich bin ja gewohnt, dass diese Spielesorte so unter 5 Euro hängt, dass ich dafür 2,50 Euro, kaufe ich da auch den letzten Dreck und schaufe ihn mir rein, ja, und hasse mich dafür. Aber da warte, ist auf den Rabatt. Die Rabatt-E-Mail warte ich mal ab. Habe ich übrigens, ich weiß nicht, ob das seitdem jemals rabattiert war, ob ich Steam rein zufällig jetzt mal einem E-Mail-Spam-Filter zugefügt habe oder so. Aber ich habe das seitdem nicht mehr wahrgenommen. Das ist jetzt ein Jahr später. Aha, Army of Ruin existiert nach wie vor. Sieht nach wie vor wie so ein Vampire-Survivors-Klon aus. Sebastian Stange hat sich ein bisschen verändert und braucht das jetzt gerade nicht so dringend in seinem Leben. Er hat ja auch schon andere Sachen und so sieht's aus. Und ich nutze dieses Feature also wirklich nicht so wie gedacht, eigentlich gar nicht. Und tut mir auch fast ein bisschen leid, aber ich habe diese Arroganz, ja, dass ich mir einfach regelmäßig einen Überblick mache darüber, was denn so rauskommt und denke mir dann immer, das merke ich mir einfach. Ja?
Alle 300 Spiele auf Steam pro Woche, die erscheinen, guckst du dir
durch? Nein, aber ich muss ja für das Magazin alle zwei Wochen, zum Beispiel auch jetzt am letzten Freitag ist erschienen das Magazin, das produziere ich in Eigenarbeit. Das ist ein kleiner Monolog-Podcast, der ist in der Regel so eine halbe Stunde lang und da gibt's Branchen-News vor allen Dingen und so ein bisschen Erstaunliches und Besprechenswertes aus der Welt der Spieleindustrie. Abseits von diesem ganzen hier Produktjournalismus, neuer Level angekündigt, neues Spiel angekündigt, das mache ich nicht, sondern eher so eine neue Kündigung angekündigt, ne? Take-Two, sagt, wir sparen Geld ohne Entlassungen, haha, im Februar. Und jetzt sagen sie, 5% müssen gehen. Sorry, people can fly, euer Projekt wurde auch gekillt. Über sowas berichte ich dann. Und am Ende der Sendung gibt es einen Release-Ausblick über die nächsten 2 Wochen, wenn da das nächste Magazin erscheint. Und da nehme ich mir immer, und das mache ich sehr gerne, die Zeit, mal mit so einem Zeitfenster von 2-3 Wochen einfach mal zu gucken, was kommt denn demnächst? Die großen Releases, klar, die weiß man schon irgendwie. An denen ist man nicht dran vorbeigekommen. Aber gerade so was Indie-Games angeht oder auf anderen Plattformen, ne, was auf der Switch los ist, das weiß ich selber, da ich keine habe, auch nicht so gut. Und das hilft mir, so ein bisschen einen groben Überblick zu wahren. Tatsächlich ist es aber so, ne, wenn dann wieder Sommer ist und im Juni der Keely Jeff seine Spieleshow hat und auch noch andere Showcases kommen, auch zuletzt jetzt bei diesem Triple-I-Initiative und da ist seitdem auch noch so ein Nintendo Direct erschienen mit Indie-Spielen. Wenn mir so ein Spiel gefällt und ich mir denke, oh, das sieht aber nett aus, ist die Chance inzwischen sehr groß, dass ich es restlos vergessen habe, 2 Wochen später, 2 Tage später, 2 Stunden später. Und das ist auch ein bisschen schade. Vielleicht ist es langsam an der Zeit, aufgrund der Menge der vielversprechenden Spiele, weil gerade im Indie-Bereich gibt es ja wirklich so viele Sachen, die echt gut aussehen, vielleicht noch dieses Feature zu nutzen oder irgendwas anderes. Weil ich habe das Gefühl, dieses nagende Gefühl, dass mir in den letzten Jahren echt viele Spiele, die mir gefallen hätten, die ich sogar schon mal irgendwo gesehen habe, durch die Lappen gegangen sind, weil ich sie einfach, wenn ich dann mal da sitze und Zeit habe, nicht präsent sind.
Tja, so also kehre ich zurück zu meinen 847 Titeln auf der Wunschliste.
Oh, das heißt, damit schreckst du mich halt auch wieder so ab, ey. Wenn die Idee ist, eine Wunschliste zusammen mit 800 Titeln, also, ist wie die,
mega
geil, diese fucking 280 Desktop-Items, die ich hatte, ja, wo ich mich auch eher belastet und fühle und mich ein bisschen schäme, aber es auch nicht besser kann. Also Dom, mein lieber Mann, ja, das ist schon so nicht ganz so leicht.
Lieber Mann übrigens, apropos, der liebe Mann hier, der jetzt gerade spricht, der löst jetzt auch endlich die 2. Spannungskurve ab, nach dem Intro vor 1,5 Stunden, die ich vor etwa 1/2 Stunde platziert habe. Ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern, weil ihr ja schon drauf brennt. Und zwar hatte ich diesen verheißungsvollen Nebensatz gesagt, bla bla bla, ist übrigens von einem dänischen Studio, das wird später nochmal wichtig werden. Und jetzt fange ich diesen Bumerang auf, den ich eben vor 1/2 Stunde losgeworfen habe und sage, so, das nächste Spiel, das ich hier noch von meiner Wunschliste zerre und euch vorstellen möchte, ist, Achtung, ebenfalls von einem dänischen Studio. Toll, Wahnsinn. Wer hat's kommen sehen? Niemand außer Dänemark. Das Studio heißt Triband, oder wahrscheinlich, wie man auf Dänisch sagen würde, Trüber. Ich weiß es nicht, ich habe da schon mal eingekauft, ich hoffe, das ist richtig. Das Spiel heißt What the Car und ist ein Spiel, das jetzt als Demo sich in mein Leben geschlichen hat, am 5. September aber erst komplett und in Gänze erscheinen wird auf Steam. Und ich muss sagen, ich hatte ja so einen Spaß. Ich habe das erst gestern Abend gespielt und entdeckt und ich habe so einen Spaß damit gehabt und es war ein richtiger kindischer und kindlicher Spaß. Beides ist richtig. Es ist im Grunde, es ist so ein Doofspiel, sage ich mal. Es ist ein Spiel, das nicht, also
Genre?
Doofspiel. Ja, Doofspiel. Es ist ein Doofspiel, das eigentlich nur existiert, um süß und lustig zu sein. Ich weiß, da habe ich jetzt schon wieder viele verloren, aber das ist mir egal. Man könnte meinen, vielleicht wegen des Titels oder der ersten Screenshots, es ist ein Autorennspiel mit einer ungewöhnlichen Idee, nämlich dass das Auto keine Räder hat, auf dem es fährt, sondern auf Füßen läuft. Das ist alles in so einem süßen, handgezeichnet wirkenden Comic-Look gehalten. Und dann stellt sich aber heraus beim Spielen, das Spiel ist eigentlich ganz anders. Es ist eine Aneinanderreihung von super experimentierfreudigen Leveln und Herausforderungen, die diese Ursprungsidee, ein Auto mit Beinen statt Rädern, als Ausgangspunkt nimmt, immer abgefahrenere Experimente zu wagen, nicht nur in der Präsentation, sondern auch in der Spielmechanik. Also um es mal kurz mit einem Beispiel zu versehen, das Spiel beginnt klar mit einem Hindernislauf wie bei einem Rennspiel, wo du eben ein Auto spielst mit süßen kleinen Äuglein und eben Beinen statt Rädern. Denkst du dir, alles klar, das wusste ich von der Steam-Beschreibung schon, ich bekomme, was ich hier wollte für mein Geld, nämlich nichts, weil ich eine Demo mir installiert habe. So, und jetzt aber kommt der Knaller. Im nächsten Level kommt der Gag, okay, jetzt hat dein Auto 4 Beine und dann plötzlich fühlt sich die Steuerung anders an und du denkst dir, ist das, wie weit geht das? Wie weit wird getrieben, dieses Spiel? Und ehe du dich versiehst, 1/2 Stunde später steuerst du ein Auto, das eine Erkältung hat und mit der Leertaste muss das Auto niesen und durch den Rückwärtsschub bewegt es sich über die Rennstrecke. Oh Gott. Und es macht dabei auch ein Geräusch, wo du das Gefühl hast, der dänische Entwickler hat das selber eingehustet, weil das Auto mal so oh, und es ist fantastisch. Und auf der Strecke stehen Braunbären, die Fahrradhelme tragen.
Ach, Dom.
Und es ist ganz toll. Jeder dieser Level wird eingeleitet von einem kurzen Spannungsmoment, möchte ich fast sagen. Eine riesengroße Kanone ist aufgebaut, in der befindet sich unser Auto, das jetzt Level für Level eben anders mutiert ist. Und man muss die Kanone anzünden, um dann herauszufinden, was für ein Auto verbirgt sie im Inneren des explosiven Gefäßes. Dann schießt das Auto raus und dann gibt es so einen Moment, so eine fast schon Freeze-Frame, wo das Auto dann gezeigt wird und so ein Knabenchor besingt dann, was die neue Eigenschaft vom Auto ist. Also sinngemäß übersetzt sagen dann zum Beispiel diese Chorstimmen: Auto mit 8 Füßen oder Auto mit Deadline, dann fährt es besonders schnell, weil es Eidek hat und sowas. Und das ist wahnsinnig unterhaltsam. Es ist einfach nur so ein Gaggy-Spiel. Es ist einfach ein Gag-Spiel, wo jeder Level eine neue eigene Idee hat. Und tatsächlich auch die Demo selbst, das fand ich ganz beeindruckend, nochmal eine ganz besondere Liebe zum Detail zeigt, weil wenn die Demo vorbei ist, landest du mit dem Auto in so einer Art unterirdischem Kavernensystem und kannst jetzt wortwörtlich aus der Demo rausfahren. Aber in diesem Kavernensystem ist nochmal versteckt ein kleiner Seitenarm, den kannst du entlangfahren und kommst dann in eine Mini-Höhle an, wo du auf die besonders schwierigen Level der Demo triffst. Und dann kannst du nochmal eine ganze Reihe von Leveln spielen, die besonders fordernd sind. Das sind halt dann alles so Geschicklichkeitsspiele, ne? Mit vielen Hindernissen umgehen und so weiter und so fort. Aber alles in allem, das ist ein Spiel. Ich hatte richtig viel Spaß, weil das ganz putzig und toll und ideenreich animiert und präsentiert ist. Ich habe auch schon gesehen, das Team ist auch bekannt für ein Vorgängerspiel, unter anderem What the Golf heißt das. Ich kenne das gar nicht, aber ich weiß, das war ein ziemlicher Erfolg. Ich vermute mal, wird ein ähnliches Spielprinzip verfolgt wie hier auch mit dem Auto. Das ist jetzt mein erster Berührungspunkt mit dem Studio, aber ich bin ganz begeistert. Es ist wirklich ein lustiges Spiel.
Ja, das ist definitiv die haben ihre Formel gefunden mit Bottle Golf.
Voll.
Dieses Erwartungen brechen, aber auch irgendwie auf eine bizarre Art und Weise einem Kerngameplay treu bleiben. Das ist irgendwie eine schöne Mischung. Und dann dürfte dir Bottle Golf auch wirklich sehr gefallen.
Mega. Es ist wirklich, und ich muss nochmal betonen, es ist auch ganz toll, auch so handwerklich gemacht einfach. Also das Timing von den Szenen, die da ineinander wechseln, die Begleitung durch diesen Chor, alles so ein bisschen on the top, aber genau mein Humor, die Bären mit den Fahrradhelmen, die dann so Hinweisschilder hochhalten, auf denen einfach nur draufsteht, du bist toll oder ich liebe Autos oder so ein Quatsch. Das ist einfach, es ist ganz putzig gemacht. Und wie gesagt, die Ideen, also niemals enden, fühlt sich's an. Was da alles passiert, es ist ganz toll. Es ist wirklich toll, Sebastian. Ein Doofspiel einfach.
Also, ich habe schon schlechtere Comedy-Games gespielt, das passt. Ich habe mir die Demo auch reingezogen, ich fand das ganz nett.
Echt?
Ja. Oh, also jetzt nicht ganz durchgespielt, aber ich habe jetzt, als du gesagt hast, du willst darüber reden, habe ich sie mir fix runtergeladen und gestartet.
Hast du geschmunzelt wenigstens?
Ich habe geschmunzelt, ja.
Das ist doch schon toll.
Ah, ist okay.
Das ist schon
Dann gab toll. Ich dann Bonusziele entdeckt, ne? Da kann man so Sammelkarten finden und dann habe ich das teilweise nicht immer geschafft, dann war ich frustriert und dann habe ich sogar Alt-F4 gedrückt an einer Stelle. Ja, einfach Alt-F4, das ist doch ein geiler Power-Move, da zeigt man es im Spiel. Es würde mich persönlich Freude bereiten, wenn ein Spiel, wenn man es mit Alt-F4 beendet und wenn man es dann wieder startet, dass es sich entschuldigt oder sowas oder halt irgendwie, habe ich was falsch gemacht?
Das
wahrnimmt, dass es das respektiert. Alles cool. Ich gönne dir den Spaß mit What the Car. Ich halte das auch für ein lustiges Game. Es ist nicht so nicht ganz so meins. Und wie gesagt, wenn es mir dann ein Bonusziel gibt auf so einer Alternativroute, und dann ist es das Auto mit Bürostühlen als Räder, ja. Das heißt, das behält seine Fahrtrichtung bei und ich muss dann praktisch das Auto drehen und dann wie bei so einem Lunar Lander halt Schub geben. Und da ist so eine fucking Bonuskarte auf so einem Schlangenweg, wo links und rechts die Abgründe auf mich warten, platziert und ich will das sowohl das Bonuskartending aufheben, als auch die goldene Zeit schaffen, weil das mein Anspruch ist bei solchen Spielen und ich das nicht im fünften Versuch schaffe, Alt-F4. Mm.
Hast du auch den Level gehabt mit der Erkältung?
Soweit habe ich es dann offensichtlich nicht gespielt. Werde ich auch nie sehen. Ne? Das ist jetzt im Moment, kann ich es jetzt gerade mal live deinstallieren. Hat mich. Nein, ist gut. Ich finde es geil, ich mag, dass es existiert. Ich glaube, du solltest dir heute noch What the Golf kaufen. Das ist aus der Fernbetrachtung, das habe ich mir auch vorher nochmal angeschaut, exakt dasselbe, bloß eben mit einer Golfspielmechanik und demselben Humor. Und ich gönne das den Entwicklern. Die haben ihr Profil gefunden, die sind erfolgreich. Die haben auch ein VR-Spiel gemacht, What the Bat, wo man Na, Baseballschläger in der Hand hat und mit einem sehr bizarren Trailer, wo ein Mensch keine Hände hat, sondern nur Baseballschläger statt Unterarme. das ist, das ist genau dein Storm, dass du lachst
wenn,
ja jetzt
wenn
schon.
Wenn ich Spieleentwickler wäre, das wären meine Spiele. Das wäre genau sowas, würde ich machen wollen. Ja. Das wäre das toll.
Du würdest also nach Dänemark gehen. Das ist auch nicht schlecht.
Oh, da haben wir auch kein Problem.
Dom zieht nach Dänemark auf der Suche nach dem Glück.
Ich habe jetzt Mindestmietdauer, danach kann ich das in Angriff nehmen. Mhm.
Wie wär's mit dreifach Miete? Hm? Das ist doch mal ein ich den dreifachen Multiplikator.
Krieg schon jeden Morgen besorgte Anrufe von der Bank. Was ist da los? Seltsame Kontobewegung. Alles ist so rot.
Oh Mann. Ah, ja. Oh je, oh, ja. Wir haben es dich leicht.
Also schön, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen unseres Ringelreigens. Und was habe ich dir gesagt? Wir sind noch hier. Es ist alles wunderbar gelaufen. Die Festplatte sagt, ey, ich könnte noch,
ja, ja.
Aber wir sagen zur Sicherheit lieber mal, wir haben es ja auch.
Ja, wir haben ein bisschen geguckt, was es auf unserer Festplatte gibt, das vielleicht besprechenswert ist. Ich habe auch noch andere Sachen runtergeladen.
Ja, aber jetzt aber, nicht alles aufzählen, nee, dann wird das, nee. Dann ist es,
Hast du noch runtergeladenes, aber ungespieltes? Das ist ja auch spannend, ne? Diese Gott, Pile of Fame-Geschichte.
Da habe ich richtig viel, aber das ist jetzt wahrscheinlich, das wäre dann jetzt zu viel erschlagen. Aber das ist tatsächlich aber etwas, also kein origineller Gedanke jetzt, aber etwas, der mich ja jeden Tag irgendwie wieder trifft, wenn ich mir denke, mein Gott, es sind einfach so viele Spiele. Ja. Nicht nur die im Shop sind, sondern auch die schon hier liegen. Mhm. Also wenn ich mir vorstellen würde, all die Spiele, die installiert bereit liegen zum Anfang als Spielepackung, du, dann wäre der Hall in dem Raum aber weg hier. Mhm. Dann wäre hier aber eine richtige Softwarepyramide und zwar meine eigene dann.
Ja.
Das ist unglaublich. Das führt nirgendwo hin, aber es ist einfach nur unglaublich.
Ist es. Ach ja, dann, ja, liebe Freunde, zu Hause an den Geräten, ihr könnt uns ja vielleicht auch mal irgendwie im Forum wissen lassen, da gibt es einen wunderbaren Thread namens Was spielt ihr zurzeit, was ihr gerade spielt, was ihr gerade auf eurer Festplatte so am Rotieren habt, ja? Gerne im Hardware-Forum auch, ne? Fachgespräche zu Festplatten. Anyone? Der letzte Beitrag ist mehrere Tage her, will niemand über Hardware sprechen, also im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de kann man sich da wunderbar austauschen.
Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer erstmal vielen Dank an Laufwerk C, dass es durchgehalten hat, jetzt bis zum Ende dieses Gesprächs. Außerdem, Sebastian Stange, eine große Dankeschön-Nachricht an dich hier, ausgesprochen von mir, für deine Anwesenheit, fürs Mitsprechen und Zuhören. Und ein Dankeschön an die lieben Freunde und Freundinnen da draußen, die ebenfalls ihre wertvolle Zeit geopfert, ach was, geschenkt haben, hier zuzuhören. Bei unserem kleinen Ringelreigen, Festplatte C und D, was habt ihr so zu bieten? Oh, das ist ein schöner Titel für den Podcast. Können wir mal mitnehmen noch ins Planungsmeeting. Schön, toll, alles klar. Und damit, besser wird's nicht. Vielen Dank, bis bald. Tschüss.
Und die Eigenwerbung hast du vergessen. Wir müssen doch Eigenwerbung machen.
PS, Postskriptum, liebe Leute, habt ihr gedacht? Ne? Habt ihr gedacht, ihr habt es hinter euch, endlich kann der nächste Podcast losrollen? Nein, hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren eineinhalbstündigen Ansage. Nein, vollkommen richtig. Es gibt noch den Hinweis. Und zwar, wenn ihr euch das jetzt angehört habt und denkt so, ach, schade eigentlich, wenn der nächste Podcast schon anrollt. Ich würde noch gern mehr von den beiden und noch vielleicht nur zwei weiteren Stimmen hören, mindestens. Dann haben wir gute Nachrichten. Denn The Pod ist noch viel mehr als diese Sonntags auf ein Bier-Folge. Es gibt noch eine ganze Reihe, einen Katalog, möchte ich fast sagen, von Premium-Formaten. Die könnt ihr euch freischalten. Wenn ihr ein Abo abschließt über Patreon oder Steady, könnt ihr alles finden in der Folgenbeschreibung verlinkt. Oder wenn ihr einfach gutes altes Google, Lycos, Yahoo etc. benutzt, und einfach mal sucht nach Steady, Patreon und The Pod, dann kommt ihr auch zu den entsprechenden Seiten. Und dann, wie gesagt, tut ihr nicht nur eurem Festplattenspeicher was Schlechtes, euren Ohren was Gutes, sondern unterstützt auch unsere journalistische Arbeit. Und jetzt aber habe ich, glaube ich, alles gesagt, oder?
Richtig gut. Tipptopp. Und gebt uns 5 Sterne und einen Daumen nach oben und lächelnde Smileys, ne? Sichtbarkeit.
Goodbye.